If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Wir werden gewinnen, hatte BVB-Boss Lars Ricken im Vorfeld des Klassikers ziemlich mutig angekündigt. Ganz konnten seine Dortmunder dieses Versprechen nicht einlösen, aber sie boten eine höchst respektable Leistung. In der zweiten Halbzeit allerdings konnten sie dem immer größer werdenden Druck der Bayern nicht standhalten, sodass am Ende ein leistungsgerechtes 1:1 stand. Es war zwar keine Begegnung für die Ewigkeit, aber an diesem Wochenende bietet es genügend Gesprächsstoff. Das sind unsere Themen. Der packende Klassiker. Endspiel für Rose, zumindest sitzt er im Pokal am Mittwoch gegen Eintracht Frankfurt auf der Bank. Und das Stürmerparadies, ein Club voller Power, das lieben die Offensivstars. Früher Hölzenbein oder Yeboah und später dann Jovic, Silva, Kolo Muani. Aktuell beispielsweise Mamouche bei der Eintracht treffen die Offensiven besonders gern. Auch darüber wollen wir sprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didier Hamann, herzlich willkommen, meint Jamal Musiala, den er in der Vergangenheit durchaus auch mal kritisch beäugt hat, war in den letzten Wochen der absolut dominierende Spieler bei den Bayern. Herzlich willkommen, lieber Didi, und herzlich willkommen, Patrick Berger von Sky Sport News. Er glaubt, das Spiel gestern könne durchaus der Anfang einer Aufholjagd von Borussia Dortmund werden. Ein herzliches Willkommen an Thomas Strunz, mehrfacher deutscher Meister, unter anderem mit den Bayern, Champions League-Sieger und auch Europameister, gemeinsam mit Freddy Bobic. Ja. Das werden wir gleich noch besprechen. Er meint, die Spielanlage von Omar Mahmoud wäre für Bayern München nicht geeignet. Vielleicht besser für den FC Liverpool. Das werden wir nachher auch erörtern. Und Freddy Bobic, eben schon angesprochen, ist bei uns zu Gast. War unter anderem 5 Jahre Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. Dort unter anderem Pokalsieger, zuletzt bei Hertha BSC. Aber er war in seiner aktiven Zeit auch 3 Jahre bei Borussia Dortmund. Herzlich willkommen, Freddy. Auf dem Papier steht deutscher Meister mit dem BVB. Nimmst du das so an?
Das habe ich nie so angenommen, weil ich nur ein halbes Jahr da war.
Aber hast du gespielt?
Ein halbes Jahr noch in England war. Ich habe auch gespielt, ja. Aber es hat sich nicht so angefühlt dann am Ende des Tages. Und ich hatte immer auch den Anspruch an mich selbst, Startelf zu spielen.
Ja.
Ja. Und das war jetzt kein einfaches Jahr. Und deswegen, ich habe ja kein Problem damit. Wenn es statistisch so ist, dann ist es so. Ja, aber ich habe mich nicht so gefühlt auf jeden Fall.
Wie ist deine emotionale Bindung zum BVB?
Eigentlich immer noch gut und ich bin immer sehr gerne da. Im Westfalenstadion zu sein, ist immer was Außergewöhnliches. Ich sehe immer noch viele bekannte Gesichter. War eine tolle Zeit. Und vor allem habe ich eins kennengelernt, was es heißt, wenn Fußball eine Religion ist für eine Stadt. Das kann man wirklich richtig einatmen in Dortmund und das ist schon was Außergewöhnliches.
Thomas, ihr lag gemeinsam bei der Nationalmannschaft auf dem Zimmer. Gibt es salonfähige Geschichten?
Wir haben uns natürlich mal voll professionell verhalten. Deswegen haben wir ja auch die Europameisterschaft gewonnen. Von daher kann ich keine Schauergeschichten erzählen. Aber wir sind froh, dass es Social Media und Handy Fotografie.
Also 10 Uhr war immer Bettruhe.
Das muss reichen jetzt.
39 Bettruhe. Und Mineralwasser war das Getränk der Wahl. Alles wunderbar. Eine Geschichte, die nicht ganz so erfreulich ist. Mit Ihrem vorherigen Club Hertha BSC befinden Sie sich im Rechtsstreit. Es geht um eine Abfindung. Man hat dir, Freddy, jetzt eigentlich eine Abfindung zugebilligt, aber die musst du sozusagen noch bekommen. Also wie ist da im Moment der Stand der Dinge?
Ja, da gibt es halt so verschiedene Verfahren, die man macht. Und ich glaube, das ist etwas, was wenn einer mit der Juristerei ein bisschen zu tun hat, weiß, das kann verdammt lange dauern. Wir gehen jetzt bald ins dritte Jahr dann. Ja. Es ist so, dass es wieder verschoben worden ist, jetzt wieder der nächste Termin. Der Gegner, sagen wir mal, die beklagte Partei, möchte natürlich das ein bisschen rauszögern. Es ist so, irgendwann wird es sich jetzt auflösen. Ich habe ja auch die ordentliche Kündigung auch akzeptiert. Deswegen kann ich auch wieder arbeiten, wenn ich Lust habe, von heute auf morgen.
Aber es geht um die Außerordentliche.
Es geht um die Außerordentliche.
Dafür stehen die roundabout, kann man das sagen, 3,5 bis 4 Millionen.
Es ist viel Geld auf jeden Fall. Ich weiß, es ist viel Geld, aber es steht im Vertrag so drin. Und wenn es im Vertrag so drin steht, sollte man auch den Vertrag respektieren.
Gibt es von deiner Seite aus die Bereitschaft, sich auf Hertha zuzubewegen oder nicht?
Ja, normalerweise muss die Partei sich auf mich zubewegen. Und wenn es das auch nicht passiert ist, warum soll ich dann im Endeffekt auf Sie zugehen am Ende des Tages?
Also das muss ist ich nicht, ja nicht passiert.
Weil es eine fristlose Kündigung war, die ich nicht akzeptieren konnte in dieser Art und Weise. Und weil nochmal, man soll Verträge respektieren, man kann miteinander reden, aber wenn über eineinhalb Jahre kein Mensch auf dich zukommt, dann macht es auch gar keinen Sinn.
Du bleibst hart.
Dann musst du hart bleiben.
Okay. Wir können jetzt die Seite von Hertha nicht hören. Wir haben deine Seite gehört und das ist spannend genug. Gestern der Klassiker. Borussia Dortmund macht sich auf den Weg zur Aufholjagd. Fandest du die Leistung wirklich so, dass sie zu Euphorie Anlass gibt?
Ja, fand ich schon. Also sie sind mehr gelaufen als der Gegner mit 2-3 Kilometern. Das wird ja in Dortmund immer sehr hoch angerechnet. Sie haben mit dem Ball Chancen kreiert und sie haben endlich mal wieder auch ein Selbstbewusstsein gehabt. War natürlich auch bedingt dann durch diese frühe Führung, die es gab, wo dann das ganze Stadion plötzlich hinter dir war. Aber das war definitiv ein Auftritt, auf den sich aufbauen lässt. Ich finde jetzt, auch wenn das späte Tor gefallen ist, nicht, dass der BVB als gefühlter Verlierer aus diesem Spiel rausgegangen ist, ganz und gar nicht. Also sie können da erhobenen Hauptes rausgehen und ich finde, das ist eine Leistung, auf die sich aufbauen lässt. Natürlich müssen sie jetzt aber auch auswärts endlich mal Punkte holen und das auch adaptieren und da reinbringen.
Ja, ist das Thema in dieser Saison, die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsauftritten bei Borussia Dortmund. Jamal Musiala, ich habe dich so zitiert, immer dominanter in den vergangenen Wochen, gestern einmal mehr als Kopfball-Ungeheuer unterwegs. Was heißt es auf Englisch? Das haben wir gestern, du hast auf der Insel gespielt, wir haben es gestern versucht rauszubringen.
Ich glaube, das gibt's nicht, das Wort. Da kann jeder kämpfen.
Sehr gut rausgekommen. Sehr gut rausgekommen. Wird Musiala immer kompletter?
Ja, da muss man jetzt mal abwarten. Aber mein Punkt war ja, dass er einfach zu viele Bälle verliert und dass auch seine Zahlen Durchschnitt waren für einen Spieler von seiner Klasse. Und wenn man sich jetzt die letzten Wochen anschaut, Benfica hat das entscheidende Tor geschossen gegen St. Pauli, das entscheidende Tor gestern, das entscheidende Tor, das dann den Punkt den Bayern noch geholt hat. Und in den letzten Wochen war er der dominante Spieler. Und man hat ja in den letzten Monaten immer wieder gehört, er soll das Gesicht des FC Bayern werden. Und ich muss sagen, die letzten 6 oder 12 Monate oder vor 6 oder 12 Monaten habe ich das nicht wirklich gesehen, weil dafür seine Zahlen nicht gut genug waren. Und meiner Meinung nach hat er da zu viele Bälle verloren und zu wenig variabel in seinem Spiel gewesen.
Aber
was er jetzt gezeigt hat in den letzten 6, 7 Wochen, jetzt sehe ich, warum oder weshalb er das Gesicht des FC Bayern sein sollte, weil man ganz klar sagen muss, sie haben 4, 5 hochtalentierte Spieler auf den Außen, die in den letzten Wochen etwas untergegangen sind, wo man nicht drüber gesprochen hat, weil man die Spiele gewonnen hat. Und ohne ihn würden sie jetzt nicht so dastehen, wie es ist. Und diese Torgefährlichkeit und diese Kopfbälle, das sind die Räume, wo du reingehen musst. Und das musst du, wenn du auf der 10 spielst, musst du das machen. Jetzt macht der Kopfballtore, aber der Junge ist ja größer, als man denkt. Also er ist, glaube ich, 1,83 Meter, weil er so kurze Bewegungen hat. Denkt man immer, er ist ein kleiner Spieler. Und dass er köpfen kann oder auch darf, das hat er ja letzten Wochen gezeigt.
Also wir notieren, Didi Hamann lobt Jamal Musiala. Und zwar aus ganzem Herzen.
Ja, absolut.
Und ruft der Uli dich nicht an?
Ja, und es war ja auch nicht als Kritik gedacht. Ich dachte mir nur, wenn ich ihn anschaue, die letzten 2, 3, das ist ein herausragender Spieler. Nur, er ist wahrscheinlich der beste 1-gegen-1-Spieler der Welt. Das heißt, er kann auf kleinsten Räumen kann er Situationen auflösen. Nur, du bist natürlich einfach auszurechnen, wenn du immer dribbelst. Und da hat mir gefällt, dass er ab und zu auch mal den Ball direkt spielt. Und das fängt er jetzt an und dann geht er in diese Räume. Und er muss nicht 5 Leute ausspielen. Der soll in der 85. Minute dastehen, wo er gestern steht, und das Ding reinköpfen. Und das macht er jetzt. Und deswegen bin ich mir sicher, dass sie natürlich wollen, dass er bleibt. Ob er bleibt, muss man sehen. Aber
so wie er die letzten Wochen
gespielt hat, muss ich sagen, herausragend.
Mir ging jetzt eine großartige Überleitung durch den Kopf, die will ich jetzt auch einbringen. Nämlich er machte das oder musste das machen, was Kane nicht machen konnte, Kopfballtor, weil er verletzt war. Und deswegen wollen wir jetzt Mara Mones, die für uns online ist, fragen, wie ist denn der Stand der Dinge beim gestern verletzt ausgeschiedenen Harry Kane?
Ja, zunächst erstmal schönen guten Abend und der Hinweis für Sie, liebe Zuschauer, gerne mitdiskutieren via Instagram und X unter dem Hashtag Sky90. Ja, und dann rein ins Netz und zu den bitteren Nachrichten für den FC Bayern, denn Harry Kane hat sich im gestrigen Spiel einen kleinen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen. Das hat der FC Bayern heute nach den Untersuchungen durch die medizinische Abteilung bekannt gegeben. Zur Ausfalldauer machten sie keine Angaben. Nach Sky-Informationen wird allerdings von einer zweiwöchigen Pause ausgegangen, bedeutet, ja, im Kracher gegen den Titelverteidiger im DFB-Pokal Bayer Leverkusen wird er nicht mit dabei sein. Auf Instagram natürlich viele Genesungswünsche. Get well soon, Harry. Du wirst bald zurück sein. Wir wünschen Harry gute Besserung und sind überzeugt, dass unsere Offensive den kurzfristigen Ausfall mit ihrer Qualität und Leidenschaft kompensieren wird. Ja, und er hat sich dann auch natürlich schon auf seinem Profil geäußert und auch für die Genesungswünsche bedankt. Und dann haben wir auch noch eine bittere Nachricht auf Seiten des BVB, nämlich Waldemar Anton hat sich nach Sky-Infos einen leichten Muskelfaserriss in den Adduktoren zugezogen. Ja, und die Info kommt aus eurer Runde. Patrick Berger eben noch getwittert. Wir können einmal in den Tweet noch reinschauen. Diagnose bei Waldemar anschauen. Also da, der BVB will auf Nachfrage nichts sagen. Nach Sky-Infos eben einen leichten Faserriss.
Dann fragen wir nochmal nach. Ja. Woher kommt die Info? Beziehungsweise wie wasserdicht ist die? Wasserdicht ist die, das ist ja klar.
Ja, sonst würde ich sie, wir nicht raushauen. Ja, also der BVB will dazu nichts sagen, weil sie da deutlich vorsichtiger sind als der FC Bayern München, was ich nicht so ganz verstehe, warum man damit nicht ein bisschen offensiver dann auch umgeht. Es ist ein leichter Muskelfaser aus dem Adduktorenbereich. Nuri Sahin meinte ja, dass er diese Verletzung noch nie so hatte oder gespürt hat. Und jetzt ist heute eben Klarheit. Gegen Gladbach fällt er aus, gegen Barcelona in dem wichtigen Spiel wird er ausfallen. Und sie hoffen jetzt intern noch, ob man ihn vielleicht noch für ein Spielchen in diesem Jahr bekommt. Aber das wäre jetzt auch wieder eine Chance für Niklas Süle. Ne?
Ja, klar, das machen wir nachher. Erstmal gute Besserung natürlich. Und aber einmal diese Frage, die irgendwo natürlich augenzwinkernd auf der Hand liegt. Gab es solche Verletzungen? Kleiner Muskelfaserriss, wie jetzt der Hurricane, schon zu eurer Zeit.
Ich finde diese Abstufung kleiner, schwerer, mittelmäßiger. Der Spieler kann nicht spielen und hat eine Einblutung, weil er irgendeinen Muskelfaser gerissen hat. Also ich verstehe nicht, warum immer diese, ja, ich sag mal, Umschreibungen gewählt werden,
um irgendwas
zu relativieren. Aber damit ist ja die Erwartungshaltung klar. Mhm. Klein heißt maximal 14 Tage. Mhm. Und dann ist natürlich auch schon wieder eine gewisse Drucksituation aufgebaut. Mhm. Warum sagt man nicht einfach, der hat eine Muskelverletzung, hat einen Muskelfaserriss? Und dann ist das erledigt. Also ich kann es überhaupt nicht verstehen. Aber
muss auch nicht.
Ich werde ja Gründe haben, warum die Leute das machen.
Ich verstehe es
auch. Und auch bei Waldemar Anton jetzt gestern, also ganz ehrlich, bei der Aktion, wo er sich da verletzt hat, war ja klar, was er hat. Also da dann auch immer Geheimnisse draus zu machen und müssen noch ein MRT und all diese Dinge, das versicherungstechnische Gründe hat. Aber jeder, der mal Fußball gespielt hat und so eine Verletzung mal hatte, der erkennt schon, was die Spieler dann haben.
Einmal Freddy zur Bedeutung des Ausfalls. Freddy, früher Mittelstürmer, Harry Kane ohne die Bayern. Wir haben das gestern auch schon thematisiert. Ist schon ein anderes Spiel, ne? Weil vorne eben dieser klare Zielspieler fehlt. Auch wenn Musiala dann ein Kopfballtor erzielt
hat. Ja, Zielspieler, aber auch natürlich ein Spieler, der immer zwei Verteidiger eigentlich an sich bindet. Weil die ganz schnell den Fokus auf ihn haben, das ist ganz klar. Weil er ist der Spieler, der die meisten Tore geschossen hat. Er ist solche Spieler, der unheimlich viele Tore vorbereitet. Und da können natürlich andere auch glänzen um ihn rum. Ja? Und wenn er natürlich fehlt, hast du da schon ein kleines Problem. Deswegen war ich auch ein bisschen überrascht gestern, weil ich gedacht habe, naja, jetzt kommt vielleicht der Tell rein oder der wird reinschieben. Er ist eigentlich ein Mittelstürmer. Mhm. Aber als er zu den Bayern gekommen ist, habe ich schon gedacht, damals, wo ich ihn gesehen habe, habe ich mir gesagt, boah, das wird eine Granate. Ja? Stockt ein bisschen die Entwicklung. Mhm. Auf den Außen sehe ich ihn unbedingt nicht so. Hat er auch gestern ein bisschen gefremdet. Ja? Hat auch kaum Situationen gehabt, gute Situationen nach vorne. Er wäre eigentlich der Spieler, der eigentlich jetzt ihn ersetzen müsste auf der Position. Thomas kann das spielen, Thomas Müller. Wir wissen, er ist ein Spieler, der gerne sich in den Räumen da bewegt, in den Zwischenräumen. Er wird es dann auch spielen, wenn er spielen muss. Ja, wird das auch vielleicht perfekt auch machen.
Ja, aber sind andere Spielertypen.
Klar, ne? du musst halt mit dem Rücken zum Tor. Ja, und wenn du einen Ball sichern möchtest, dann musst du halt auch dieses Gefühl haben dafür. Auch das haben oft Außenspieler nicht. Ja, weil die eigentlich gerne eigentlich immer tief gehen. Ja. Und ein Mittelstürmer ist halt einer, der halt einfach auch diese Präsenz zeigen muss und die Bälle mal halten muss oder mal ablegen muss zu jemandem, eigentlich fast immer mit dem Rücken zum Tor und zum Gegenspieler. Und das haben nicht viele und deswegen würde ich dann schon einen richtigen Mittelstürmer reinstellen. Aber sie haben da schon ein kleines Problem, weil so einen typischen Backup haben sie am Ende des Tages nicht.
Ja, muss man jetzt sehen, inwieweit. In der zweiten Hälfte haben sie es ja ohne Kane, haben sie es sehr gut gemacht, ohne da wirklich die großen Torchancen rauszuarbeiten, haben das Tor noch gemacht. Muss man jetzt mal schauen, wie oder ob er ihnen abgeht. Und was Fredi sagt, also mich hat das auch gewundert, weil du natürlich mit Tell einen Spieler hast, der seit 3 Jahren auf der Bank sitzt, die Däumchen dreht und hofft, dass er mal da vorne reinkommt. So, jetzt ist er verletzt, der Kane. Ja, dann hat er den Olise und den Coman. Und mit der Einwechslung von Müller hast du dir die Chance genommen, Tell in der Mitte spielen zu lassen. Weil Musiala kannst du in der jetzigen Form nicht rausnehmen und der Müller kann nur noch in der Mitte spielen. Das heißt, du hast da mit der Einwechslung von Müller hast du dir die Chance genommen, den Tell in die Mitte zu ziehen. Und dann kam er raus und dass der natürlich nach so langer Zeit das erste Mal wieder anfange, dass er keinen Rhythmus hat und dass das schwer für ihn ist in so einem Spiel, das ist ja ganz normal. Nur mich würde es wundern, wenn er ihn jetzt nicht durch die Mitte spielen lässt, weil ich habe das gesagt, der kam und jeder hat Wunderdinge von dem erzählt. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Ekitike...
Und er hat es so, ja auch schon gezeigt.
Genau, ob also, der Ekitike so viel besser
Phasen,
ist...
Gab ja schon Phasen, wo der wirklich gut war.
Ekitike so viel besser ist als der Tell. Nur der Tell, der sitzt ja 3 Jahre auf der, oder 2,5 Jahre auf der Bank. Und da wirst du natürlich kein besserer Spieler. Und deswegen bin ich gespannt, was er jetzt gegen die Leverkusener macht. Also für mich muss Tell da in der Mitte spielen.
Ich sehe das auch so. Ich verstehe vor allen Dingen nicht, warum Thomas Müller dann... Also du hast es gestern gesehen, finde ich, bei allem Respekt vor der Leistung, die Thomas Müller gebracht hat. Und er kann immer noch brandgefährlich sein, aber dass er schon gar nicht über 90 gehen kann und auch nicht irgendwie über 70, den bringst du nochmal hinten für 20 Minuten, 25 Minuten rein. Das ist ja, glaube ich, deutlich gefährlicher, als ihn dann in dieser Situation reinzubringen. Ich hätte es auch völlig anders gemacht und Tell von Anfang an, oder nicht von Anfang an, dann für Kane vorne ins Zentrum gestellt.
Spannendes Thema. Ich glaube, wenn Müller 2, 3 Spiele hätte, kann er auch locker wieder über 90 Minuten gehen. Aber das ist wieder eine andere Sache. Wir wollen zunächst noch mal auf die Bilder von gestern schauen. Dann können wir in aller Ruhe danach über alles Weitere sprechen. Jürgen Müller hat natürlich festgestellt, dass der Klassiker einfach ein ganz besonderes Spiel ist und bleibt.
Die Welt schaute auf Dortmund. 200 Länder zugeschaltet. In mehreren Dutzend Sprachen wurde kommentiert. Über den Ausgang waren sich am Ende alle einig.
Ein leistungsgerechtes Unentschieden?
Ja, unter dem Strich wahrscheinlich schon.
Ja, sagen wir einfach verdientes Unentschieden und weiter geht's.
Und doch gibt es im Nachgang viel zu besprechen. Da ist die erste Halbzeit, in der Dortmund stärker war.
Ich glaube, der Unterschied war, dass wir erstmal am Ball nicht sauber waren. Wir haben viel Ballverlust gehabt, auch in einfachen Momenten.
Man spricht über Harry Kane, der schon früh raus muss. Die Diagnose heute? Muskelfaserriss, mindestens 2 Wochen Pause. Und man diskutiert über das 1:0. War Leimers Fehler entscheidend? Hätte Kim rausrücken müssen? Oder war Gittens einfach zu schnell? Ich sah, wie er wieder näher kam, in meinem Rücken war. Dann habe ich mich nur noch auf den Schuss konzentriert.
Dann haben sie getroffen.
Ja, genau.
Noch ein Thema. Wie gelang es Bayern, in der zweiten Halbzeit das Spiel zu drehen? Plötzlich war bei den Münchnern die Dominanz der letzten Wochen wieder da.
Bayern hat, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen umgestellt in der Halbzeit, sind mehr auf den 3-1-Aufbau gegangen. Das hat uns sehr viel Kraft gekostet, weil die Wege lang wurden.
In der zweiten Halbzeit, glaube ich, Charakter gezeigt, Geschwindigkeit, Dribbles, Kombinationen in Mitten, viele Chancen.
In Dortmund werden Sie heute viel über diese Szene reden. Sabitzer, mitten in der Bayern-Dominanz, mit dem 2:0 auf dem Fuß.
Ich hätte ihn gerne über die Schulter schießen sehen bei Manuel. Aber alles gut. Also ich glaube nicht, dass er da abspielen kann.
Über den Schiedsrichter wurde wenig diskutiert. In der am Ende entscheidenden Szene aber doch. Hätte Jablonski vor Musialas Tor unterbrechen müssen, nachdem Süle am Kopf getroffen wurde?
Ich hätte in der Situation abgepfiffen. Ja, er hat gesagt, für ihn war es keine schwere Verletzung.
Es liegt wohl in seinem Ermessen. Wir haben uns auch noch mal schlau gemacht.
Ja. Im Endeffekt war das nicht entscheidend, dass Jamal da so frei ist, dass der Niki am Boden liegt.
So gehörte Bayern die Schlusspointe zurecht. Durch den Kopfballtreffer des 1,84 Meter großen Musiala.
Kopfballungeheuer, gibt es den Begriff im Englischen? Der wäre dann auf Sie gut anwendbar, Jamal?
Kopfballungeheuer auf Englisch.
Header Monster.
Header Monster.
Wir haben eben im Victionary nachgeguckt, der Stand ist so.
Ja, ich bin sehr glücklich. Ich glaube... Von meinem letzten Kopfballtor in DFB, ich glaube, der war, dann bin ich noch stolzer drauf.
Stolz können am Ende alle sein. nach einem hochwertigen Klassiker, der um die Welt ging.
Ja, also ich fand auch, das war ein sehr, sehr intensives Spiel. Freddy, wie war dein Eindruck?
Absolut.
Also natürlich nicht das Riesenspektakel,
aber trotzdem nicht ein sehr so dieses hochwertiges absolut Spiel. Hochklassiges Spiel mit vielen Torraumszenen. Das hat gefehlt ein bisschen. Aber es war sehr intensiv. Es war in den Zweikämpfen sehr hart geführt, sehr gut geführt. Ja. Deswegen hat mir der BVB auch sehr gut gefallen, weil die wirklich auch die Zweikämpfe sehr, da waren sie sehr präsent. Das war ja oft mal ein Problem bei ihnen auch. Das haben sie sich dann auch verdient, dieses 1-1. Und im gerechtes Ergebnis einfach. Es war ein schönes Spiel zu schauen. Und die Highlights waren natürlich die Tore.
Ja, und auf die schauen wir mal. Zunächst auf das 1-0. Gittens haben wir ja eben im Beitrag auch noch mal gesehen, der immer mehr zum Unterschiedsspieler wird, Patrick, beim BVB, der hier mit einem, muss man schon sagen, relativ billigen Trick Leimer verlädt. Und dann taktisch eine sehr, sehr spannende Frage, Thomas. Ja. Hätte Kim rausrücken sollen, vielleicht sogar müssen, oder war es richtig, das Zentrum sozusagen zu besetzen?
Die Diskussion fängt eigentlich schon vorher an, weil wir sehen ja, der Kim ist eigentlich der linke Innenverteidiger. Mhm. Und die haben vorher haben die beiden Innenverteidiger gekreuzt. Also das macht man als Innenverteidiger-Duo eigentlich nicht, sondern da übernimmt jeder den Raum, den er hat. Erstmal Leimer, sowas darf einfach nicht passieren. Ja? Also auf dem Niveau darf so ein Bauerntrick an der Mittellinie nicht passieren. Und dann muss aus meiner Sicht ganz klar Kim mit rüberrücken und versuchen, den Abschluss zu verhindern.
Was ich finde, abgesehen davon, ist jetzt kein Torwartfehler, ne? Aber an einem richtig guten Tag früher ist Manuel Neuer auch, finde ich, bei dem Ball zur Stelle, weil er macht sich auf einmal klein. Früher hat er sich breit gemacht, hat sich hingestellt.
Er hat den, auch den bei Sabitzer in der zweiten Halbzeit super gehalten. Das war ein flacherer Schuss.
Ich finde aber schon, dass er sich breit gemacht hat. Nein, das er geht ein bisschen runter, weil eigentlich eher schon der Anschein war, man sieht ja in der Zeitlupe, sieht man schön, wie der Ball noch kurz vorher aufspringt. Ja? Ein bisschen gehoppelt ist er so ein bisschen. Ne? Und dadurch hat er natürlich diese Höhe bekommen. Und wenn du den Ball so am Kopf vorbei bekommst, ne, so knapp, kommst mit der Hand auch nicht mehr hin. Ne? Er versucht ja lange stehen zu bleiben. Er ist ja nicht auf den Boden gegangen.
Ja, also der Torhüter geht ja auch runter, um dann sozusagen zum Sprung fertig zu sein. Ne? Also du stehst nicht kerzengerade da, das ist ja ganz
Patrick,
normal.
Aus dem spitzen Winkel, und ich bin da schon ein bisschen bei Patrick, also ich glaube, kann man nicht sagen, dass das ein Fehler war. Nur er ist ja nur 8 oder 9 Meter entfernt, das heißt, wenn der von dort flach schießt, dann kommst du mit der Hand da eh nicht mehr runter. Dann musst du dem mit dem Fuß. Und der kann ja mit beiden Füßen, kann er die kurze und die lange Ecke machen, mit dem Fuß kann er die kurze und die lange Ecke abdecken. Das heißt, die einzige Chance war wahrscheinlich oben das Tor zu machen. Und wie es Freddy sagt, der Ball springt noch ein bisschen. Das hat ihm geholfen. Ich glaube nicht, dass er so schießen wollte. Da war ein Quäntchen Glück auch dabei. Aber war natürlich gut geschossen und geht direkt am Kopf vorbei. Schwer.
War natürlich auch großartig gemacht, nach so einem Sprint 50, 60 Meter dann noch so abzuschließen. Zeigt das dann schon auch nochmal den nächsten Entwicklungsschritt von Gittens, der früher in solchen Situationen auch spektakulär unterwegs war und dann knapp vorbeigeschossen hat.
Dann der Abschluss nicht immer gestimmt hat. Er profitiert jetzt natürlich davon, dass er gerade auch fit ist, dass er mal eine Phase hat, wo er nicht Muskelverletzungen oder Muskelgeschichten hat. Hat er da auch immer große Probleme gehabt. Wenn ich mir jetzt festlegen würde, würde ich sagen, in den nächsten 3-4 Jahren ist das der nächste 80, 90 Millionen Transfer von Borussia Dortmund, weil der Junge alles mitbringt, weil der feilschnell ist, weil der vom Kopf her klar ist. Also keiner ist, der Flausen im Kopf hat, aus einem sehr guten Elternhaus kommt und jetzt einfach noch zusätzlich diese Qualität im Abschluss mit reinbekommt. Also 8 Treffer, 4 Assists hat er die Saison. Ich glaube, vorher, vor dem Bayern-Spiel, waren es 12 Tore in seinen ganzen Dortmunder Spielen. Also der macht jetzt gerade so diesen nächsten Schritt und den muss er aber natürlich jetzt kontinuierlich beibehalten.
Ja, und er schließt ja mit beiden Beinen ab. Ja, also er hat dieses Jahr schon 3-4 Tore gemacht, wo er auch von der anderen Seite mal reinkommt, wo er links spielt, wo er nach innen kommt, mit rechts abschließt. Das heißt, er ist beidfüßig, ist pfeilschnell und du sagst, er wird für dieses Geld gehen. Die Bayern scheinen ihn
da kommen wir übrigens 3-4 Jahre recht lange vor. Also das wird ja tendenziell eher schon nächsten Sommer ganz heiß diskutiert.
Die Diskussion ist doch jetzt schon da. Ja. Also das stört mich ein bisschen bei Borussia Dortmund, dass sie das Thema so köcheln lassen. Dass sie das nicht von jetzt auf gleich unterbinden und sagt, der Spieler ist in den nächsten 2 Jahren nicht zu verkaufen. Und das ist, glaube ich, auch eines der Probleme, die Borussia Dortmund mit sich bringt. Es kommen Spieler dorthin, Malen ist ja auch so ein Beispiel, auch ein Riesentalent, der dann Dortmund als Sprungbrett nutzen wollte. Und wenn es mal nicht so läuft, dann hat man das Gefühl, der ist so ein bisschen beleidigt. Und ich glaube, dass es nicht gut ist für Borussia Dortmund, dass sie sich nur noch darüber definieren, dass sie 100 Millionen Transfers machen. Sondern sie brauchen eine gewisse Stabilität. Was mir auch so ein bisschen fehlt, ist die totale Identifikation damit. Und der Spieler äußert sich nicht dazu, der Verein äußert sich nicht klar dazu. Es ist ja eine ähnliche Diskussion wie mit Musiala. Und die Bayern sagen, wir wollen mit dem verlängern, Verkauf kommt überhaupt nicht in Frage. Also habe ich weniger Gesprächs Randthemen. Und so ist es bei anderen Vereinen auch. Leverkusen, Stuttgart und so weiter. Es sind so viele Randthemen wieder aufgekommen. Und das, glaube ich, könnte auch ein Problem bei Borussia Dortmund sein.
Aber ich würde ja mit dem Gedanken spielen, weil die Bayern scheinen ja an Wirtz interessiert zu sein. Als wenn du den Musiala und den Wirtz hast, wie sollen die über eine Saison miteinander spielen? Das mag funktionieren, aber ich glaube, eine Garantie gibt es nicht. Wenn ich die Außenspieler der Bayern anschaue, Ole ist ja gut angefangen und seitdem sind alle, die bemühen sich alle, aber es passiert nicht wirklich was. Dann würde ich mit dem Gedanken spielen, den Gittens zu holen. Weil gestern war ein Außenspieler auf dem Platz, der in Form ist und der wirklich den Unterschied macht und machen kann im Moment und der hat ein schwarz-gelbes Trikot an.
Aber im Moment, Didi.
Im Moment, klar, natürlich.
Der hat 70 Bundesliga oder 70 Bundesliga und Champions League Spiele und hat drei Spiele
und Champions League zusammen, ja, genau.
Über 90 Minuten gemacht.
Ja, drei. Wie alt ist er? 20, 21?
20 ist er, ja.
20, so. Also natürlich, das ist
so, also das ist ja noch mal eine andere Stufe, ne?
Riesen Thema.
Und deswegen glaube ich, ist das einfach noch zu früh und wir tun den Spielern keinen Gefallen und die Vereine sollten da auch aus meiner Sicht jedenfalls klarer artikulieren, was Sie wollen. Und
aber das kannst du gar nicht aufhalten. Das kannst du gar nicht aufhalten.
Der Junge, kann ich das nicht aufhalten?
Was der im Moment zeigt, da wären jetzt die Engländer so ein Spieler, die nehmen den mit Kusshand, auch wenn er
Haufen Geld kostet. Aber du hast trotzdem die Kontrolle in der Hand. Als
du hast die Kontrolle, wenn du den Vertrag bis 2028.
Sebastian Kehl hat den Vertrag letztes Jahr,
genau.
Also noch kein,
das war ja
als kein Hype da war,
genau, verlängert. Das war ja schlau.
Gehalt angehoben.
Guter Move.
Bis 2028.
Jetzt kannst du zwischendrin den Gehalt nochmal anheben oder wie auch immer. Ja, nur mal dem Spieler aber klar zu verklickern, bleibt noch 1, 2, 3 Jahre auf jeden Fall hier. Auch Identifikation auch wichtig. Du entwickelst dich ja weiter. Er soll ja noch besser werden, er soll ja noch konstanter werden. Gib diesen Jungs, der ist 20 Jahre alt, gib dem nochmal noch 2 Jahre mindestens. Und wenn er das auf Konstanz hinbekommt, ja, dann können die ganz, ganz Großen kommen.
Tatsächlich, wie ich das höre, plant er das jetzt auch nicht. Ne?
Aber du kannst das zumachen. Als Verein kannst du das Thema zumachen.
Aber kannst du das wirklich zumachen? Es ist in Liverpool dran.
Ich habe es in Frankfurt oft nicht zugemacht manchmal, weil ich wusste, ich muss einen verkaufen.
Ja, okay.
Also, das ist klar. Ja, da war ich eigentlich froh, wenn die Diskussion kam plötzlich. Ne? Und dann geht der Preis natürlich nach oben automatisch.
Das ist spannend. Ja. Also der Manager ist manchmal ganz froh, der Sportdirektor, wenn die Diskussion kommt.
Auch nicht. Dann willst du natürlich die Spieler behalten. Aber wenn du weißt, du finanzierst dich so.
Ja.
Und Borussia Dortmund muss ab und zu auch große Transfers machen. Aber es ist richtig, du musst, dass er dies gerade in dem Fall ja nicht pushen, weil ich glaube, da ist noch viel mehr Potenzial drin. Mhm. Und wenn er das konstant hinbekommt, dann reden wir nicht von 70, 80 Millionen. Bis zum Doppelten eigentlich im Endeffekt.
Ja, aber wenn einer kommt, wenn einer 80 Millionen hinlegt im Sommer, dann musst du erstmal Nein sagen.
Ja, das würde ich aber auch erwarten.
Wenn jetzt, bei uns, wie bei
wenn jetzt Manchester City sagt oder wer auch immer und wir bieten 100 Millionen für Musiala, bin ich sicher, dass die Bayern sagen, das machen wir.
Ja, aber die Bayern haben natürlich andere Möglichkeiten als es Dortmund.
Ja, aber die Dortmunder haben auch Möglichkeiten wirtschaftlicher Natur. Sie haben vielleicht einen Kader, der sehr hoch bezahlt ist. Aber die, die gut bezahlt sind, die liefern vielleicht nicht. Also muss ich eben gucken, wer sind denn die, die nächsten 2, 3 Jahre auch mal eine gewisse Zeitspanne prägen können. Und da gehört er auf jeden Fall dazu.
Ja. Ehe wir auf den Ausgleich schauen, Thema Identifikation. Ich habe gestern Nico Schlotterbeck interviewt, der gestern als Kapitän aufgelaufen ist. Und so emotional habe ich ihn eigentlich noch nicht erlebt. Er hat also gesagt, er war total stolz, er war aufgeregt und so weiter, mit 24 BVB-Kapitän zu sein in so einem Spiel. Ist er der potenzielle Leader und Identifikationsfigur der nächsten Jahre?
Ja, definitiv. Also sie haben in Dortmund auch den Plan, ihn zu diesem zu machen. Mhm. Auch auf lange Sicht gibt es die Überlegung, ihn zum Kapitän zu machen. Da gibt es jetzt auch schon im Hintergrund Gespräche, den Vertrag zu verlängern, anzuheben. Er ist ein Gesicht, er ist ein deutscher Nationalspieler. Ich halte unfassbar viel von ihm. Er muss natürlich in 1, 2 Situationen in Zukunft auch noch klarer in seinem Spiel sein. Den einen oder anderen Fehler vielleicht abstellen, auch nicht so früh eine Grätsche reingehen. Da muss er ein bisschen dazulernen. Aber er bringt alles mit. Er ist einer, der den Verein lebt, der eine große Klappe hat, positiv gesagt. Also das Selbstbewusstsein, auch bei dir dann am Mikro auf, du hast ja auch schon oft mit ihm gezankt, gehört dann natürlich auch irgendwo dazu.
So oft gezankt haben
wir. Ja, das heißt gezankt, aber du weißt.
Also, ich kann das ja sagen, ich mag diese, ich glaube, mit jedem hier am Tisch hatte ich auch mal ein streitiges Interview. Also ich mag diese Spieler, die so sind, weil das sind auch die da auch Spiele gewinnen. Das ist doch logisch.
So, er kann ein Führungsspieler werden, wenn er jetzt auf dem Weg dahin auch geführt wird von anderen Leuten. Er ist jetzt noch nicht so weit, dass er dieser Führungsspieler ist, aber er kann sich dorthin entwickeln. Und deswegen hat der BVB den Plan und bin ganz ehrlich, viel mehr Leute jetzt, außer noch ein Kobel, Gyarassi, Anton hast du noch potenziell, die in diese Rolle reinwachsen können. gibt es dann in Dortmund auch nicht.
Aber dann bleiben wir bei Schlotterbeck. Ist das dann in deinem Sinne, wenn der BVB versuchen sollte, jemanden wie Schlotterbeck über Jahre sozusagen da zu entwickeln?
Ja, ich muss als Verein ja die Identität vorgeben und muss dementsprechend auch das Personal auswählen. Und die Struktur einer Mannschaft entwickelt sich ja nicht dadurch, dass irgendjemand sagt, du bist jetzt mein Führungsspieler, sondern das muss eine Akzeptanz in der Kabine sein, das muss leistungsmäßig untermauert werden, regelmäßig, da muss eine Konstante da sein. Und dann kann ein Schlotterbeck eben auch ein Gesicht eines Vereins werden. Aber da sehe ich den BVB noch nicht so aufgestellt, dass sie so stabil sind und so auch mal eine Krisenphase überstehen können. Und gegen die guten Mannschaften sieht man in der Champions League, wo es um was geht oder auch zu Hause mit der Unterstützung der Zuschauer, da holen sie ihre Punkte. Und gegen die vermeintlich kleinen auswärts, wo dann mal der eine oder andere sagt, ja gut, wir haben ja am Mittwoch in der Champions League performt, hier mache ich mal mit 80% gefühlt, macht natürlich bewusst keiner, aber dann fehlen halt diese Prozente. Und diese Achse, sag ich mal, dieser Kern der Mannschaft, den muss ein Verein rauskristallisieren. Und dann kann ich auch mit den Talenten Gittens, mit kreativen Leuten, kann ich auch
Erfolg haben. Matcher ist auch ein Grund,
wenn er so weiterspielt, wenn er wirklich mal auch verletzungsfrei bleibt. Unfassbare Qualität, aber der muss es halt auf Dauer auch mal bringen, in eine Konstanz reinbekommen. Wenn er das hinbekommt, kann das auch ein ganz wichtiger Spieler für die
Zukunft sein. Aber ist gerade dabei, als alleiniger Sechser,
das ist der Entscheidende. Es ist der Beginn.
Genau, am Anfang.
Das ist der Anfang jetzt.
Aber Schlotterbeck, ist das so ein Typ, der vorangeht?
Ist ein Typ. Den kann man sich manchmal streiten auch ein bisschen und so. Ne?
Ja.
Glaube ich,
wenn ein bisschen polarisieren.
Ja, wenn man ihn so anschaut, da geht er manchmal dazwischen, denkst du, was machst du denn jetzt eigentlich? Ne? Ja. Aber trotzdem ist so ein Typ, glaube ich, den auch die Zuschauer auch lieben. Ja? Und gerade in Dortmund auch, sie mögen solche Typen. Deswegen ist auch Reyers und so ein sehr beliebter Spieler auch, ne? Weil er halt einfach eine andere Tugend reinbringt. Und die BVB-Fans lieben einfach solche Jungs.
Ja, die lieben vor allem die Leute, die arbeiten, die marschieren. Ja. Das ist eine gute Mischung, muss es sein. Aber die Leute, die das tun, das tut Riason auch, die werden sehr anerkannt, definitiv. Schauen wir auf den Ausgleich. Da war Schlotterbeck zumindest indirekt auch beteiligt. Und da gab es, also es war dieser Freistoß, dann ging Süle nach einem Kopftreffer zu Boden. Schlotterbeck, das hat ihm der ein oder andere vorgeworfen, hebt oder reklamiert auf Abseits.
Nee, der wollte, dass der Schiedsrichter abpfeift.
Meine ich auch. Nee, Quatsch, nicht reklamiert, sondern
aber er ist zu weit weg von der Situation sowieso. Das kannst du auch nicht verteidigen.
Nein. Also ich wollte jetzt einfach nur den Gedanken zu Ende bringen. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass Schlotterbeck deshalb sozusagen seine Aktion unterbrochen hat. Ne? Also nur, weil er einmal den Arm hebt.
Na, aber ich finde schon, dass sie irritiert sind und einen kurzen Moment nicht wissen, was sie machen. Und das finde ich fatal. Weil
aber das ist nicht professionell, weil dann musst du weiterspielen. Ja,
also Jablonski hat gestern alles richtig gemacht. Ja. Er darf in dieser Szene niemals abpfeifen. Süle ging es ja danach wieder gut. Stellt euch mal vor, er hätte in der Situation abgepfiffen, was dann los ist. Und dann habe ich in der Mixzone, hat Pascal Groß nach dem Spiel gesagt, Kopfballtreffer, die Regeln sind, der Schiri muss abpfeifen. Nein,
bei Kopf immer an Kopf. Gestern immer messen.
Ja, oder Ellbogenschlag oder irgendwie sowas.
Und da müssen sie weiter Fußball spielen und nicht dann in dem Moment kurz irritiert sein. Der eine hebt den Arm und da hast du gesehen, dass dann auf einmal eine Unordnung war. Mhm. Und so fängst du das Tor. Ist natürlich unglücklich, aber...
Ja, die Unordnung war aber auch deshalb da, weil einer schlicht am Boden lag und fehlte.
Ja, wobei, wenn Schlotterbeck da nicht reklamiert, dass er abpfeifen soll, dann steht er, glaube ich, 3 Meter weiter hinten, dann kann er den Ball vielleicht.
Also hat schon eine Rolle gespielt?
Ja, ich glaube ja. Aber er muss natürlich weiterspielen, weil das macht mich wahnsinnig. Das ist eine Unsitte, die eingerissen ist, dass man den Ball vom Feld spielt. Ja, die schießen heute zum Teil den Ball vom Feld, wenn einer mit Krampf runtergeht. Wenn einer einen Krampf hat, dann soll er vorm Spiel eine Magnesiumtablette nehmen oder mehr trainieren. Ja, und die Leute sagen immer, und es war früher nicht alles besser. Aber eins sage ich da, Patrick. Früher war es ehrlicher, weil heute schießen sie den Ball raus, wenn einer einen Krampf hat und 2 Minuten später kriegt einer den Ellbogen an die Schulter und dann halten sie sich das Gesicht. Mhm. Der Schiedsrichter ist einzig und allein dafür verantwortlich, das Spiel zu unterbrechen. Und dieses Ball rausschießen, das hat mit Sportlichkeit, das ist Pseudosportlichkeit, das hat mit Sportlichkeit nichts zu tun und das ist eine Unsitte, die eingerissen ist. Und das hat dem BVB möglicherweise 2 Punkte gekostet gestern, weil wenn der den Ball ins Gesicht kriegt, ja, dann ist es halt so. Da geht's weiter. Und er kann doch, wenn der Ball da zurückspringt, er sieht ja, der Ball ist noch in der Gefahrenzone, dann kann er da nicht den Arm heben und reklamieren. Weil, wie gesagt, wenn er weiterspielt, glaube ich, hätte er möglicherweise die Chance gehabt, den Ball zu klären.
Jetzt wollte ich den Schlotterbeck in Schutz nehmen.
Er ist ja nicht alleine schuld, aber wenn wir ehrlich sind, das waren jetzt 3-4 Sekunden, hat es gedauert. Ich habe sogar mal mitgezählt, so ein bisschen. Dann... da kannst du ja nicht abpfeifen. Nochmal, wir sind im 16er und das hat Sven Jablonski hervorragend gelöst. Und ich finde auch diese Regelauslegung, genau richtig so. Ja, das ist Schiedsrichter und das ist ganz klar kommuniziert worden, auch in die Mannschaften. Das wird jedes Jahr reinkommuniziert, erst wenn der Schiedsrichter abpfeift. Ja? Wenn einer den Ball rausschießen möchte, ja dann gerne, schieß ihn raus. Was aber Schwachsinn manchmal ist, ne? weiß man ja selber. Aber trotzdem, der Schiedsrichter entscheidet es.
Gut, also Didi ist harte englische Schule. Ja. Ne? Also da
er hat aber recht.
Ja, okay, der Punkt ist ja auch definitiv angekommen. Sprechen wir da in der Entstehung auch mal über die Bayern-Spieler, Freddy, die beteiligt waren. Sané tritt den Freistoß. Ja. Es geht bei Sané auch um den Vertrag, um eine Vertragsverlängerung. Ja. Viele sagen, du kannst vielleicht gleich noch mal mit Zahlen nachhelfen, aber dass Sané auf Geld würde verzichten müssen, wenn es eine Verlängerung geben sollte. Bei Sané kann man eigentlich immer sagen, das Talent ist überbordend. Das Talent zum Fußballspielen ist unglaublich. Äußert sich das in hinreichender Konstanz auf dem Platz?
Nein, finde ich nicht, weil ich nochmal, ich mag den Spieler eigentlich und die Qualität, was er alles hat. Aber er ruft sie einfach nicht in der Form ab, dass er Resultate liefert, Ergebnisse, klare Ergebnisse liefert. Das bedeutet für mich auch ein Assist, Tore macht etc. Wirklich so ein ganz wichtiger Spieler für die Mannschaft, so wie Musiala gerade ist. Ja? Da merkst du, wenn der nicht auf dem Platz ist, irgendein Problem. Mhm. Wenn Sané nicht auf dem Platz ist, bei den Bayern, ja gut, dann spielt halt ein anderer. Es ist nicht so entscheidend. Ja. Mhm. Das hört sich hart an, weil ich ja den Spieler eigentlich mag, weil er alles, wahrscheinlich der beste Deutsche, und da sind wir uns alle einig, der hat alle Anlagen, die man braucht. Aber er kriegt es nicht hin, vielleicht will das verzwingen gerade auch ein bisschen, wegen dem neuen Vertrag. Aber ich glaube nicht, dass er bei den Bayern bleibt. Da bin ich fest davon überzeugt.
Nein. Weil die Bayern nicht wollen, weil er nicht will?
Weil die Bayern andere Optionen haben auch. Ja. Mhm.
Und sie warum ja bringt da. Er denn das nicht konstant auf die Straße? Was
das
ist denn der liebe Gott mit auf den Weg gegeben
hat? Kann er nur selber beantworten. Ja? Vielleicht setzt er sich auch zu sehr unter Druck. Keine Ahnung. Ja.
Also das, können wir ja nicht sagen. So bemüht wie im Moment habe ich ihn selten gesehen.
Ja.
Und
manchmal glaub, war früher war es so in der Vergangenheit so ein bisschen lethargisch.
Genau,
so,
dass er zwingen will. Und das geht halt bei so einem Spieler nicht. Weil es wurde ihm immer wieder die Körpersprache vorgeworfen. Und ich lasse das bei so einem Spieler nicht gelten. Weil ich verweise da immer auf Messi, wenn du den siehst, wie der über den Platz schleicht, dann hätte er oft nach 20 Minuten runterkommen müssen. Und diese Spieler sind umso gefährlicher, umso mehr sie schleichen. Und der Sané ist dasselbe. Und jetzt ist er engagiert, jetzt will er alles machen, jetzt will er nach hinten mitmachen, was vielleicht da gar nicht, natürlich musst du ein bisschen was machen. Nur dann geht ihm vielleicht diese Lockerheit ab nach vorne. Und bemüht sind sie alle die Außen im Moment, aber es passiert einfach nicht. Und Sané weiß jetzt wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt nicht bis Weihnachten oder bis Februar, März, wenn ich keine 4, 5, 6 Tore mache und 3, 4 vorbereite, dann kriege ich möglicherweise keinen Vertrag angeboten. Und er hat ja selbst gesagt, es geht ihm nicht ums Geld und er würde gerne hierbleiben.
Was glaubst du denn? Freddy sagt, er glaubt, die Wege werden sich trennen.
Die Bayern haben ja gesagt, dass sie sich das überlegen und die Tendenz, die man rausgehört hat bei den Bayern, ging ja dahin, dass sie es machen. Ich würde wahrscheinlich auch sagen, ich mache es nicht. Ja, weil er dafür einfach über die letzten Jahre, bei Tuchel, glaube ich mal, 6, 7 gute Monate gehabt. Aber er ist jetzt wie lange hier? 4, 5 Jahre. Mhm. Und über die Dauer war es einfach zu wenig. Und warum soll das jetzt die nächsten 2 oder 3 Jahre, er ist jetzt 5 Jahre älter, warum soll es jetzt besser werden? Hochtalentierter Spieler, großer Fan des Spielers. Aber es ist einfach in München nicht passiert für ihn. Und deswegen glaube ich auch, da bin ich bei Friedrich, ich glaube auch, dass die Reise zu Ende ist.
Preis-Leistung muss halt passen. Und wenn du zu den Top-Verdienern gehörst, wenn du von Manchester City kommst, dann bist du ganz oben in der Nahrungskette im Kader angesiedelt. Und deswegen ist einfach das zu wenig dann für den Verein. Das muss man einfach klar sagen. Ein Ersatzspieler, der aber top bezahlt wird wie ein Top-Spieler, das passt dann irgendwo nicht zusammen. Und dann muss man eben auch am Ende als Verein aus meiner Sicht sagen, das hat nicht gepasst. Und warum soll er jetzt, wir machen jetzt 30% weniger Gehalt, als einfach mal um eine Zahl zu nennen. Was soll das bewirken? Außer, dass ich ein bisschen Budget runterkriege, aber der Kaderplatz ist trotzdem noch frei und ich habe keinen planbaren Spieler. Mhm. Ne, ist er vom Typus her ist er sicherlich viel talentierter als Arjen Robben es jemals war, aber von der Art, wie er Fußball gespielt hat, liebe ich, wie Arjen Robben auf der Position gespielt hat.
Gut, also wenn du dann die beiden, also die Einstellung von Robben, gemixt hättest mit dem, was Sané mitbringt, hättest du vermutlich den besten Spieler aller Zeiten.
Wahrscheinlich. Ja,
gut, einig sind sich alle, dass die Bayern versuchen sollten, Jamal Musiala zu halten. Mara, wie ist denn der Stand?
Viele, ne? Gelingt diese Vertragsverlängerung noch vor Weihnachten, was sich viele Bayern-Fans wünschen würden. Und wahrscheinlich auch Max Eberl, der hat sich zumindest gestern in Dortmund geäußert. Ich würde es gerne allen unter den Christbaum legen, aber das kann ich heute nicht versprechen. Ja, und wir haben natürlich auch den Blick auf die Kommentare gehabt. Die Fans sagen, gibt dem alles, was er will, kann nicht nur mit dem Fuß, sondern auch mit dem Kopf alles, kann das Gesicht vom FC Bayern werden. Ein weiterer User würde noch 20 € dazu geben. Vielleicht kann das dann am Ende entscheidend sein. Und einer sagt aber auch, sehe seine Zukunft nicht bei Bayern. Höchstens noch 2 Jahre, dann muss er zu einem größeren Club im Ausland. Denke, England wäre gut.
Tja, ist natürlich auch für den Manager keine leichte Situation. Die ganze Welt, Freddy, erwartet letztlich von Max Eberl, dass er das Ding über die Bühne bringt. Kurzer Einschub aktuell Liverpool für 2-0 gegen City. Also Guardiola steuert auf eine weitere Niederlage zu. Und Eintracht Frankfurt, über die gleichen noch sprechen werden, führen 2-0. Ein Tor davon von Marmoush. So viel weiß ich schon mal. Also dieses Thema Stürmer in Frankfurt und die gute hessische Luft, das scheint also irgendwie zusammenzupassen. Jetzt aber aus sozusagen Sportdirektoren- oder Managersicht. Steht Eberl da unter maximalem Druck?
Ja, ich glaube, der Max wird sich jetzt nicht so unter Druck setzen lassen, aber auf jeden Fall wird er alles dafür tun, dass Jamal Musiala auf jeden Fall den Vertrag verlängert und wird am Ende des Tages auch versuchen, alles zu geben, was er möchte. Ja, weil der Spieler, die Entwicklung, da bin ich, Didi hat es vorhin auch richtig gesagt, auch die Entwicklung, was auch jetzt in den Wochen passiert, ist er noch so jung auch noch wieder. Ja? Mhm. Ich denke immer, der ist so jung und da kann noch was werden. Und wenn ich gestern diese Situation, wie er die Chance von Thomas Müller vorbereitet, da hat er sich auch mit seinem Dribbling, ja, durchgesetzt, aber vor allem körperlich auch noch durchgesetzt. Er wird auch noch robuster, er wird erfahrener.
Hat noch den Blick dann.
Er wird eigentlich nur besser und er kann wirklich dieses Gesicht werden. Er kann der neue Thomas Müller werden vom FC Bayern, der für immer für diesen Verein spielen kann, ja. Warum soll er wechseln dann auch?
Ist das ein Faktor für einen solchen Spieler? Oder geht es am Ende eben doch
fast
ausschließlich ums Geld?
Er ist auch ausgebildet worden hier. Der fühlt sich ja wohl. Der macht mir jetzt keinen Eindruck, dass er sagt, ich muss jetzt zu Real Madrid oder sowas. Mhm.
Ja? Ich glaube nicht, dass es ums Geld geht. Ja. Weil egal, wo er hingeht oder was er macht, er wird für sein Lebensende ausgesorgt haben. Ja. Und die Spieler auf diesem Niveau, die entscheiden dann, spiele ich dort mit den besten Spielern der Welt? Spiele ich da zusammen? Beispielsweise, deswegen ist es gefährlich, dass Man City so schlecht gerade ist. Weil ich habe vorhin scherzhaft gesagt, als ich die ersten 20 Minuten gesehen habe, da kriegt der Guardiola halt nächstes Jahr zum Einkaufen 300 Millionen. Und wenn die nicht reichen, dann kriegt er halt noch mal 100. Mhm. Die werden natürlich alles versuchen. Real Madrid ist ein ähnliches Beispiel in der Saison. Deswegen glaube ich schon, dass die Bayern müssen ihn auf der emotionalen Ebene packen. Auf der Geldebene wird es nicht gelingen. Und wenn sie es schaffen, ihn eben da an den Verein so zu binden und ihm diese Vision auch zu vermitteln, dass er derjenige sein kann, der das zum permanenten Champions-League-Halbfinale führt, dann, glaube ich, haben sie eine Chance. Ansonsten haben sie sehr finanzstarke Kontrahenten.
Und müssen sie ihm dann auch noch Wirtz versprechen als kongenialen Partner?
Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob die hat es ja auch gesagt, ob die über 34 Spiele plus Champions League, ob das immer so passt. In der Nationalmannschaft funktioniert super. Mhm. Da spielt aber auch noch Havertz dabei. Der spielt auch für mich eine wichtige Rolle in dieser Dreierreihe in der Offensiven. Ich weiß nicht, ob das gut wäre. Und ich glaube auch nicht, dass Wirtz zu Bayern geht. Also,
findest das nicht so gut? Wirtz muss ja.
Er glaubt es nicht.
Ich glaube es nicht.
Ach so.
Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass das über eine gesamte Spielzeit so harmonisch läuft. Mhm. Und ich glaube nicht, dass Bayern eine wirklich ernsthafte Option für Wirtz ist.
Ich glaube auch nicht, dass Wirtz zu Bayern geht. Also wenn wir jetzt bei Wirtz sind, Fernando Caro wird einen Teufel tun. Der wird alles versuchen und dann irgendwann sagen, geh zu Real Madrid, auch wenn ich eigentlich tief im Herzen Barcelona-Fan bin, aber nicht zu den Bayern. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber
jetzt nochmal Musiala.
Um nochmal auf Musiala zurückzukommen. Es gibt einen, also ich würde ihm alles Geld der Welt geben, weil Jamal Musiala ist mit Florian Wirtz zusammen unser deutscher Messi, finde ich. Das ist ein Kunstwerk, dem Jungen zuzusehen.
Das ist jetzt aber auch nicht richtig gefährlich, denn es ist ja nicht dein Geld, was du dann sozusagen...
Das ist richtig, ja. Aber sie wollen ja an manchen Punkten Abstriche machen. Mhm. Wenn sie jetzt mit einem Leroy Sané verlängern, dann nicht zu den Bezügen 16, 17 Millionen wie jetzt gerade. Mit Kimmich werden sie wahrscheinlich auch nicht dann über diese 20er-Grenze gehen, sondern vielleicht eher sich in der Range bewegen. Und da würde ich dann gucken, dass ich an manchen Ecken spare und dass er dem Jamal gehe. Aber für ihn persönlich gibt's einen Punkt, der vielleicht ein Knackpunkt sein kann für die Zukunft, jetzt nicht für die mittelfristige, aber langfristige. Er hat den großen Traum, irgendwann den Ballon d'Or zu gewinnen. Und er sieht und merkt natürlich, dass das beim FC Bayern München deutlich schwieriger sein wird.
Ja, aber dann wirst du deutscher Meister, Champions League-Sieger und gewinnst die Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft, dann gewinnst du das Ding.
Dann kannst du das machen, ja. Aber ich glaube,
das würden wir so auflegen. Wo liegt das Problem? Ja. Das liegt nur an ihm.
Easy, ne? Das liegt nur an ihm. Ja, das ist vielleicht auf Dauer irgendwas, wo er dann mal sagt, boah, wenn dann jetzt der ganz große Club Real vielleicht anknüpft oder er hat auch als Kind ist er mit aufgewachsen, auch in England, wenn da drüben mal so ein richtig großer Club dann kommt, da vielleicht zu überlegen. Aber ich sage, das wird klappen, das wird passieren, auch wenn das viel Überzeugungsarbeit noch, oder vielleicht gar nicht viel Überzeugungsarbeit, auch noch viele Gesprächsrunden auch mit dem Management, die ja alle Trümpfe in der Hand gerade haben, es noch gibt. Es wird ein Paket, das 120 Millionen und mehr kostet. Das haben wir auch bei uns in der Transfer-Update-Sendung besprochen. Also ich glaube, dass das klappen wird. und würde mich dann für die ganze Bundesliga freuen. Nur eben langfristig wird es echt interessant. Edi lacht.
Naja, der Verein hat sich natürlich weit aus dem Fenster gelegt. Es ging los vor einigen Monaten mit Herbert Heiner, der gesagt hat, das wird das Gesicht. Max hat es immer wieder betont und sie haben sich jetzt in eine Situation rein manövriert, wo sie meiner Meinung nach nicht mehr rauskommen. Jetzt kommen natürlich noch die Leistungen von dem Jungen dazu, dass du sagst, ja, du musst ihn ja verlängern. Nur, das entscheidet ja nicht der Max alleine, das muss ja der Aufsichtsrat, muss das ja abnicken. Ja. Deswegen, da wurden ja in der Vergangenheit wurden ja Transfers und Gehälter, wurden da den Kahn und Salihamidžić da in die Schuhe geschoben, das wurde ja alles abgesegnet. Da sitzen ja 7 oder 8 Leute, die Ja sagen oder Nein sagen. Und deswegen ist das natürlich nicht der Max Eberl allein, der das macht. Das muss der Aufsichtsrat mittragen und mitmachen. Aber er hat natürlich gute Argumente. Ja, man hat sich, wie gesagt, weiter aus dem Fenster gelegt, weil man gesagt hat, nee, der soll hier bleiben, will hier bleiben. Und ich glaube, in den nächsten 4, 5 Jahren, ihm geht es jetzt erstmal darum, Ballon d'Or ist eine Sache. Das ist möglicherweise in Spanien oder in England etwas einfacher, weil die Leute denken oder weil die Premier League vielleicht etwas wettbewerbsfähiger ist. Aber ich glaube, dass er jedes Jahr die Chance haben will, die Champions League zu gewinnen. Das hat er im Moment. Ob das in 1, 2 Jahren immer noch so ist, das wissen wir nicht. Aber es ist natürlich davon auszugehen, dass er hier die Möglichkeit hat. Und wie das jetzt ausgeht, das entscheidet alleine er. Aber Tendenz würde ich auch sagen, dass er hier bleibt.
Andere spannende Personalie in Sachen Vertrag ist Joshua Kimmich. Und dazu hat sich gestern Max Eberl in Dortmund auch geäußert.
Wir sprechen. Und wie gesagt, ich habe es ja schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, das ist für Josh eine richtungsweisende Entscheidung in seinem Leben. Macht er nochmal was ganz Besonderes, was Außergewöhnliches, das kann er. Er kann bei jedem Verein auf der Welt spielen. Oder will eine Legende wie Lars Ricken beim BVB bei Bayern München werden. Und die Entscheidung hat er zu fällen und darüber reden wir.
Ja, wie wird das ausgehen? Was glaubst du? Also Kimmich hat ja immer wieder schon betont, dass auch so die letzten 1, 2 Jahre bei ihm auch in die Gesamtbetrachtung mit einfließen, als er in diesem Club durchaus auch in Zweifel stand.
Ja, gerade die Situation, ne, mit Corona damals, wo eben die Unterstützung dann auch des Vereins gefehlt hat, wo was in ihm zusammengebrochen ist. Da gab es ja auch eine sehr tiefgründige Doku.
Auch letztes Jahr,
als ihm die Rückendeckung, rechter Verteidiger, Rückendeckung gefehlt in vielen Momenten. Und das ist schon auch bei ihm, der auch einer ist, der dem sowas dann in manchen Teilen nahe geht, schon hängen geblieben. Deswegen werden sie jetzt ganz genau hingucken. Ich erinnere mich an die Pressekonferenz bei der Nationalmannschaft, an der ich auch teilgenommen habe, wo er die Antwort gegeben hat vor 8, 9 Wochen, wo habt ihr alle noch gerufen, der Kimmich, wann ist er endlich weg bei den Bayern? Und jetzt wollt ihr alle, dass ich Verlänger. Also das ist schon auch ein Thema und da geht es halt rein um Wertschätzung und nicht um monetäre Wertschätzung, sondern wirklich um Gesicht, Binde, Aufbau, Zukunft. Wie sehr schützen wir dich vielleicht auch in Phasen, die es dann wieder geben wird, wo du nicht funktionierst. Und das ist ihm, glaube ich, extrem wichtig.
Guckt dann ein Kimmich darauf, wie weit die Bayern bei Musiala gehen und denkt sich, das müsstet ihr bei mir auch machen oder sind das 2 voneinander getrennte Dinge?
So schätze ich ihn nicht ein. Also ich schätze ihn nicht mal ansatzweise so ein, dass er so vorgeht, sondern es geht ihm wahrscheinlich schon, und das ist auch richtig, ihm geht es um Wertschätzung. Und er hat die 1, 2 Jahre gehabt, wo er ein bisschen, ja, schwankend ein bisschen war. Es lag aber auch bei ihm auch ein bisschen. Also er hat nicht die Leistung gebracht, die wir eigentlich von ihm sehen wollten. Ja, ist egal, auf welcher Position er spielt. In der Nationalmannschaft spielt er auch auf einer anderen Position, ja, und akzeptiert das. Aber eins will er natürlich schon, er wird wertgeschätzt werden und er wird der Kapitän wahrscheinlich der Zukunft auch sein vom FC Bayern, wenn er unterschreibt. Ja, und ich habe nie das Gefühl, dass er unbedingt aus München weg möchte. Aber auch da wird auf der emotionalen Ebene einiges Arbeit zu tun sein, damit er ihn verlängern kann, der Max. Ich glaube, dass es auch passieren wird, ja, weil ich kann mir nicht woanders jetzt gerade aktuell vorstellen.
Wird er Wert darauf legen, dass irgendwo festgehalten wird, zumindest mündlich, dass er im Verein im Mittelfeld spielt? Oder ist das einfach Teil von Gesprächen und ohne, dass man so etwas wirklich fixieren muss?
Am Ende wird bei solchen Sachen auch das Gefühl entscheiden. Und ich glaube, dass der FC Bayern mit dem FC Barcelona einen richtigen Konkurrenten hat. Mit Hansi Flick hat er eine unglaubliche enge Beziehung gehabt, sowohl in der Nationalmannschaft als auch im Club. Und als er dann weg war, kamen die ganzen Dissonanzen, so will ich jetzt erstmal sagen, das in Frage stellen, kam raus und einen ablösefreien Spieler für Barcelona, die können auch einiges bezahlen, da kann man schön leben. Robert Lewandowski lebt ja jetzt auch nochmal seinen dritten Frühling, also jetzt in der Saison, den Tabellenführer in Spanien. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ihn das auch nochmal reizt, ins Ausland zu gehen und nochmal zu zeigen, was er wirklich für ein Spieler ist.
Didi, ist er im Moment, also Kimmich, einer der besten Sechser in Europa?
Da wäre ich vorsichtig. Also ich glaube, das Problem bei Kimmich ist, der Pavlovic kam letztes Jahr in die Mannschaft, hat den Kimmich verdrängt. Da musste der Kimmich auf rechts hinten. Mhm. Der Pavlovic, der kommt jetzt bald wieder. Ja, also für mich wäre Pavlovic der erste Spieler im zentralen Mittelfeld. Dann hast du einen Leimer, hast du einen Goretzka, dann hast du einen Palinha, hast den Kimmich. Und ich sehe ihn da nicht. Weil er hat ja mit Kimmich und Goretzka die letzten Jahre gespielt und das war ja der Grund, warum er einen Palinha letztes Jahr schon haben wollte. Ja, und ich glaube, das Problem, und deswegen ist das, glaube ich, auch keine einfache Situation für die Bayern. Weil er spielt jetzt da, das macht er gut, aber er lebt natürlich auch davon, dass die beiden Innenverteidiger keine Fehler machen und dass sie eine sehr gute Mannschaft haben. Und Pavlovic, wenn er wieder kommt, muss er spielen. Ist es gesagt, du hast das als Frage verpackt, das kannst du natürlich nicht in Vertrag schreiben lassen, weil es sein kann, dass in einem Jahr oder in zwei Jahren ein neuer Trainer kommt, der sagt, ich sehe den auf der rechten Außenverteidigerposition. Und wenn du ihm mehr Geld bezahlen musst, wie er jetzt hat oder dasselbe, er wird einen sehr guten Vertrag haben. Für einen Rechtsverteidiger ist er dann zu teuer. Ja? Und in der Nationalmannschaft spielt er auch nicht in der Mitte. Und ich sehe ihn auch nicht in der Mitte. Deswegen ist
dafür spielt er aber in der Mitte ziemlich gut.
Er spielt gut, ja. Aber der Grund, die Champions League haben sie gewonnen, da hat er rechts hinten gespielt. Da war er nicht in der Mitte. Und deswegen, ich sehe ihn da nicht. Ich glaube, da gibt es bessere. Ich glaube, dass ein Pavlovic diese Rolle besser oder anders, ja besser interpretiert. Und ich sehe ihn auf der rechten Außenverteidigerposition, sehe ich ihn besser auf diesem Top-Niveau, wo ich ihn in der Mitte nicht sehe. Und deswegen ist das, glaube ich, für die Bayern auch keine einfache Situation, weil du nicht weißt, wo er irgendwann mal enden wird. Ja, und als Rechtsverteidiger sollten sie ihm das Geld bezahlen, da ist er zu teuer. Mhm. Und keine einfache Situation.
Aber ich habe den Eindruck, die Bosse, also um Eber, sehen ihn eher in der Mitte.
Am Ende muss es der Trainer erstmal entscheiden. Ja, ja. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Ne? Ja. Und ich traue auch Vincent Kompany zu, dass er da auch kommunikativ so gut arbeitet, dass die Jungs jetzt nicht gefrustet sind. Ja, ich meine, Julian Nagelsmann hat es auch hinbekommen, dass er auf der rechten Seite spielt. Und ich bin mit Didi, das habe ich schon immer gesagt, ich sehe ihn auch mehr rechts.
Okay.
Weil er hätte gestern dieses Tor nicht bekommen. Mhm. Weil die Bayern hätten das Tor nicht bekommen, wenn er auf der rechten Seite steht. Der hätte sich da wahrscheinlich, weil Leimer einfach fremdelt auch ein bisschen mit dieser Position. Ja, auch wenn er alles dafür gibt. Deswegen ist es auch da, dass Joshua schon ein Spieler ist, der natürlich in der Mitte spielen kann, aber ich sehe ihn auch immer auf der rechten Seite viel, viel besser.
Ich verstehe.
Weil da ist er außergewöhnlich auf der Position, ja, weil er auch noch so torgefährlich ist, etc.
Wir schnaufen einmal ganz kurz durch und sprechen gleich weiter noch ganz kurz auch über den Kane-Ersatz bei den Bayern, aber auch über die Situation bei RB Leipzig. Bei SK90, die Fußballdebatte. Verzeihung, sehr guter Einstieg. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und sprechen noch ganz kurz über die Bayern. Das Thema Kimmich werden wir heute nicht lösen, haben wir angerissen. Ist sehr, sehr interessant. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Harry Kane will ich gleich noch mit ein, zwei Sätzen. Aber einmal noch von Freddy Bobic hören, warum er sich denn in seiner Zeit, ich glaube, bei Hertha für Vincent Kompany schon als Trainer interessiert hat, wie ich gehört habe.
Ja, wir sind vor zwei Jahren mal zusammengehockt. Also ist ja schon 2,5 Jahre fast her. War ein nettes Gespräch. Ja, wollte es auch nie eigentlich groß in der Öffentlichkeit thematisieren. Und haben uns wirklich den ganzen Abend über Fußball unterhalten. Das war im Westen der Republik. Er war noch Trainer oder war dann fertig als Trainer bei RSC Anderlecht und ist ja dann nach England gegangen. Ne? Und da war halt wirklich die Frage, vielleicht jetzt schon Bundesliga. Ja? Und mit so
wie hast du ihn wahrgenommen?
Total reflektiert. Mit ihm konntest du alles über Fußball besprechen, ja, bis ins Detail. Also es war wirklich den ganzen Abend, das war richtig gut, bis in den tiefen Morgen rein, mit Wasser. Ja, und das war wirklich fantastisch. Für mich aber das Gefühl, das war noch zu früh gewesen. Mhm. Ja. Und das ist nicht böse gemeint. Er ist ja dann in die zweite Liga gegangen, nach England, dann phänomenal aufgestiegen, zwar später abgestiegen, aber die Art und Weise, was er mir alles erzählt hat, ich habe die Mannschaft dann auch verfolgt und genau das hat er dann rübergebracht, hat mehr ins englische System gepasst und natürlich hat er jetzt eine Qualität an Spielern vor sich, aber selber als Person total geerdet, redet nur über Fußball, hat das auch alles versachlicht, so wie es Matthias Sammer auch gesagt hat, komplett richtig, versachlicht die Themen, er will sich auf den Sport, auf den Fußball konzentrieren, auf die Jungs konzentrieren und er ist eine Persönlichkeit, kommt einfach auch richtig gut rüber, du nimmst dir eigentlich alles ab, deswegen auch, ich glaube, dieses Verhältnis zur Mannschaft ist sensationell.
Also das ist dann wirklich
das so. Das habe ich schon damals schon wirklich, ich bin aus dem Gespräch raus, habe gedacht, Geiler Tipp. Ich habe mal gegen ihn gespielt, da war er 17 und ich war schon der Alte mit über 30. Ja. Und habe schon gedacht, mein Gott, hey, der Junge, der ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Und dann später plötzlich sehe ich den da auf den großen Feldern rumspringen. Ja. Und nein, wirklich ein toller Typ.
Hat Max Eberl dich mal um deine Einschätzung
gefragt? Nein, gar nicht. Nee, nee, weil das war ja auch jetzt nicht bekannt. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass ich ihn jetzt kenne oder wie auch immer. Man kennt sich ja in der Branche sowieso. Sondern einfach von Anfang an war ich überzeugt und fand es auch super interessant, dass der Max das auch gemacht hat. Ja? Weil es immer so als Lösung Nummer 7 rüberkam oder welche Nummer auch immer, habe ich gedacht, boah, geil, das wird bestimmt interessant. Ja,
ja. Bei den beiden. Das Beste kommt zum Schluss, hat er im Interview bei Sky gesagt. Das war dann vielleicht, Vincent Kompany, ganz kurz, ist der fehlende Backup für Kane ein Schwachpunkt im Bayern-Kader?
Auf internationaler Ebene sage ich ja. In der Bundesliga nein. Dafür ist die Bundesliga, wenn sie zu einfach kontrollieren.
Ja, aber die haben doch einen, der spielt doch noch nicht.
Sehe ich auch so, mit Tell.
Ich würde mal gerne sehen, wie er spielt, ein paar Spiele.
Ja, genau. Hat der gekostet? 20 oder 30 Millionen? Das war der beste Nachwuchsspieler, der beste junge Spieler, der kam mit 18 hierher. Da haben sie Wunderdinge erzählt. Die haben den wahrscheinlich oder könnten den besten Backup haben, wenn er etwas mehr gespielt hätte die letzten 2-3 Jahre. Warum er nicht spielt, Tuchel hat dann gesagt, ja, der zeigt nichts, er hat keinen Rhythmus. Ja gut, wenn er nicht spielt, wie soll er teurer
ist? Und Außenposition geht halt nicht. So da kriegt er den Rhythmus so nicht rein, deswegen. Da verliert er sogar sein Gefühl für das in der Sturmmitte.
Also Tell zentral, dann ist die Situation gelöst. Wunderbar, dann machen wir hier jetzt mal einen Haken hinter die ausführliche Diskussion zum Thema Klassiker und sprechen über RB Leipzig. Da läuft es überhaupt nicht. Und gestern, Florian Schmidt-Sommerfeld, gab es eine ziemlich desaströse Niederlage gegen den VfL Wolfsburg.
1:5 zu Hause gegen Wolfsburg. Marco Rose kassiert zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt seine höchste Bundesliga-Niederlage als Leipzig-Trainer. Es geht mit einem ganz frühen Doppelschlag los. Amoura nach toller Kombination in der 4. Minute und nur 75 Sekunden später Gertrida mit einem seiner vielen ganz schlimmen Ballverluste. Das 2:0. Thiago Tomás Campbell fehlt das Ding noch unhaltbar ab. Nach einer guten Viertelstunde ist das Ding so gut wie entschieden, weil Amoura aus Spitzenwinkel den Doppelpack schnürt. Das Zweikampfverhalten von RB nicht Bundesliga-tauglich, setzt sich in Halbzeit 2 genauso fort. Gute Stunde durch. Mähle per Kopf. Dann verkürzt RB nochmal über Orban, nachdem Openders Kopfball nach Grabaras Parade nur am Pfosten gelandet war. Aber den Schlusspunkt setzen nochmal die Wolfsburger. Der eingewechselte Behrens in der Nachspielzeit zum 5:1.
Heidenheim geht gar nichts dort.
So, und dann ist jetzt heute noch die Meldung auf den Tisch gekommen, dass also nicht Marco Rose gehen muss, der natürlich in der Kritik steht, sondern dass der bisherige Sportdirektor Ruven Schröder den Verein verlassen wird. Er geht zu Red Bull Salzburg innerhalb des Konzerns, wenn man so möchte. Fredi, du hast sehr gute Drähte. Dorthin, was hast du gehört? Was steckt hinter diesem Move von Schröder?
Ja, dass er schon vor dem Spiel schon besprochen war, dass der dann so jetzt geht, aber dass es vielleicht auch nicht ganz so positiv gesehen worden ist, dass es jetzt passiert, sondern der Wunsch sicherlich eher da war, dass man es am 1.1. macht, ja, was eigentlich normal gewesen wäre. Jetzt gerade in so einer Situation und Ruben und Marcel Schäfer, die haben sich auch sehr gut verstanden, war auch, hier gab es kein Problem, aber es war eine Konzernentscheidung. Es war keine
unbedingt Konzern nur, wollte ihn nach Salzburg lotsen, damit es dort wieder besser läuft.
Absolut, ja.
Wie sehr steht nach deiner Einschätzung Marco Rose jetzt unter Druck?
Natürlich unter großem Druck, vor allem das Ergebnis ist brutal gewesen. Ja? Und auch das Auftreten, dieses nicht in die Zweikämpfe kommen, das für mich war ja immer dieser Zeitpunkt gewesen, als sie in Dortmund gespielt haben, genau da hat es angefangen eigentlich. Mhm. Ja? Man hat zwar nochmal das ein oder andere Spiel gewonnen, aber ja, gegen gefühlt kleinere Gegner. Aber da sind sie nicht mehr in die Spur gekommen. Natürlich kommen auch Verletzte dazu, aber das tun wir trotzdem mal weg. Da waren immer noch zu viele Nationalspieler auf dem Platz, dass man es besser machen kann, ja, wenn man sich mal die ersten Elf anschaut bei Leipzig. Aber er ist natürlich jetzt unter Druck. Mittwoch ist sicherlich ein Endspiel. Und ich glaube, mehr im Endspiel, nicht nur im Ergebnis, sondern in der Art und Weise, wird, glaube ich, ganz, ganz wichtig sein. Mhm. Ja, wie sie spielen, du kannst immer gegen Eintracht Frankfurt ausscheiden. Mhm. Ja. Aber wenn es natürlich ein ganz enges Spiel ist und ja, das Momentum vielleicht für die andere Mannschaft spricht, ist es was anderes. Aber sie wollen natürlich ein anderes Auftreten haben. Und das ist das, was man auch bei Marco Rose gemerkt hat. Das hat ihn die letzten 2-3 Spiele extrem irritiert. Ich habe ihn selten so angefasst gesehen. Das merkt man ja bei ihm, er wirklich ein sehr positiver Kerl ist. Der dann auch gesagt, wir kriegen einfach nicht die Griffigkeit hin. Ja? Wir haben es mal kurz da, bei Inter Mailand mal kurz in der zweiten Halbzeit so ein bisschen, aber in der ersten Halbzeit überhaupt nicht so ungefähr. Ne? Und das ist eben das, was irritierend ist, weil der RB-Fußball und gerade in Leipzig hat sie auch dadurch besticht, dass sie auch immer wieder ekelhaft dazwischen gehen. Immer
Tempo,
da sind.
Insgesamt umschalten.
Und jetzt bist du mal 2-0 hinten nach 5 Minuten. Das kann alles passieren. Du hast aber noch 85 Minuten vor dir. Ja. Dann sage ich, wo sind die Führungsspieler? Da muss man sich mal kurz schütteln und sagen, okay, wir haben jetzt noch 85 Minuten, das ist jetzt doof gelaufen. Sowas kann passieren, ist in jedem von uns schon passiert. Ja? Aber dann musst du dich sammeln. Aber das war leidenschaftslos am Ende des Tages. Und keine Zweikämpfe zu gehen, das 3-0 war Paradebeispiel dafür. Ja?
Wie sieht denn, Mara, das Netz, die Situation von Marco Rose? Traut man ihm zu, noch die Wende hinzubringen?
Ja, wir können mal drauf schauen. Vor allem erstmal auf die Mannschaftsdeckung sozusagen. Peter Golaschi hat sich gestern am Mikrofon bei uns geäußert, hat gesagt, für mich stellt sich die Frage nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Trainerdiskussion gibt. Ja, und im Netz haben wir die Frage des Tages gestellt. Ist Marco Rose noch der richtige Coach für RB Leipzig? Liest sich recht ausgeglichen. 53% sagen ja, 47% sagen nein. Wir werfen den tieferen Blick rein in die Kommentare. Kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass Rose in der Kritik steht. An ihm liegt es nicht. Die Mannschaft ist auf dem Platz und nicht Rose. Wenn, dann müssten die Spieler in der Kritik stehen. Und ein weiterer User sagt, auch mal durch eine Krisenzeit gehen, gemeinsam dran wachsen, was mich dieses Trainer rausgewerfe, nervt, als wenn der verlernt hätte, 11 Mann aufzustellen.
So kann man es natürlich auch sehen. Was ich irgendwie nicht verstehe, Thomas, ist, warum bricht diese Saison so weg bei RB? Eigentlich sehr gut reingekommen, sehr stabil und jetzt seit 3-4 Wochen hast du das Gefühl, also Glatteis und bergab.
Es gab ja dieses ominöse Interview, was Oliver Minzlaff gegeben hat, wo ja jeder sich gefragt hat in der Situation, was ist das denn jetzt? Ja. Also aus welcher kalten Ecke kommt das jetzt? Ich glaube nicht, dass es irgendwas ändern würde, wenn Marco Rose jetzt entlassen wird, weil ich glaube, dass Minzlaff das schon bewusst gemacht hat. Er hat nur aus meiner Sicht den Fehler gemacht, dass er nicht gesagt hat, wen er damit meint. Wir waren nie da. Und meine Vermutung ist, und das hab ich mich heute auf der Herfahrt auch bestätigt gefühlt, dass Ruven Schröder jetzt nach Salzburg geht, den ich sehr schätze. Aber ich glaube, dass Minzlaff dieser absolute Wille, die Bayern wirklich attackieren zu wollen, fehlt. Und dass der Verein nach Leuten sucht, Jürgen Klopp ist ja so ein Beispiel, der jetzt dazugekommen ist, der weiß, wie es ist, Titel zu gewinnen. Das hat, glaube ich, diese DNA von Leipzig hat sie dahin gebracht, aber ich glaube, sie brauchen jetzt diesen neuen Push auch nochmal. Und ich habe mir vorhin auch mal die Mühe gemacht, zu gucken, die ersten 5 nach den 12 Spieltagen in der letzten Saison. Das war Leverkusen, Stuttgart, Bayern, Dortmund und Leipzig. Die haben eins gemeinsam in dieser Saison. Die haben nämlich alle 5 weniger Punkte geholt als letztes Jahr. Und die Vereine, die wirklich weniger Punkte geholt haben, der VfB Stuttgart mit 10 Punkten weniger als letztes Jahr. Champions League kämpfen sie auch ums Weiterleben. Bayer Leverkusen 11 Punkte weniger als letztes Jahr. Da gibt es gar keine Diskussion. Weil keiner von außen irgendwie da ein Fass aufgemacht hat. Und ich glaube, dass der Wechsel eines Trainers für die Mannschaft keine Bedeutung hat.
Ich sehe das tatsächlich ganz genauso. Also ich finde vor allen Dingen, dass er ist einer der wenigen echten Leipziger. Er ist in Leipzig geboren. Er ist noch eine Identifikationsfigur für diesen Verein, in Anführungszeichen. Ist ja nicht so lange jetzt am Start. Deswegen fände ich es auch total falsch. Oliver Minzlaff ist besessen von Erfolg. Ich finde dieses Interview auch sehr, sehr interessant gewählt zu diesem Zeitpunkt. Da dachte ich auch, da ist das erste Mal jetzt ein Gegenwind, der herrscht und existiert. Ich finde, wenn du auf die Bundesliga guckst, das Spiel gestern war Wahnsinn.
Also, wenn ich es einfach mal sagen darf, es war einfach auch mal ein spannendes Interview. Also ich finde,
ich habe es noch mal gelesen heute.
Inhaltsstarkes Interview.
Also genau. Nur wie fühlt sich Marco Rose? Der schlägt das auf und denkt sich so, ja gut.
Aber ich glaube nicht, dass Marco Rose der Adressat war. Ich glaube, dass alle, dass die Führung, also die operative Führung der Adressat war. Okay. Dass die mehr diesen Hunger ausstrahlen sollen, das auf den Trainer, auf die Mannschaft übertragen müssen. Ich habe so bei Leipzig, wie du ja gesagt hast, die standen immer dafür, boah, totale Power, totale Energie. Und als Führungsperson oder als Management, da erwarte ich auch von den Leuten, dass die in der guten Zeit sagen, was nicht so hundertprozentig ist. Und nicht erst dann jetzt, wenn er heute ein Interview geben würde, würde ich ja sagen, der Oliver Minzlaff, der hat es aber jetzt erkannt. Ich finde, dass es die Aufgabe von solchen Personen ist, in den Phasen, wo man eine Stärke hat, aber dann eben auch darauf hinzuweisen, was ist in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen. Er hat ja auch gesagt, wir haben den DFB-Pokal gewonnen und waren im Halbfinale. Deswegen haben wir einen anderen Anspruch. Und das muss der Verein leben und nicht sagen, okay, wir wollen die Champions League erreichen, das ist schon gut.
Welche Rolle spielt, glaubst du, jetzt schon Klopp? Glaubst du, er hält sich tatsächlich noch komplett raus?
Ich glaube auch, dass er sich nachher größtenteils raushalten wird. Also der Minzlaff wird ihn mit Sicherheit befragen, was er denkt, aber die Entscheidung trifft Oliver Minzlaff. Der ist, er hat ja doch auch schon das ein oder andere Scharmützel mit dem Formel-1-Team, wo er jetzt mehr auf die Zahlen schaut. Der will Erfolg haben. Und es ging los mit dem, vielleicht in Dortmund und dann das Interview. Nur wenn er das sagt, und ich bin ja voll bei dir, Thomas, du musst diese Sachen ansprechen, wenn du gewinnst. Dann hat die Kritik sehr viel mehr Gewicht.
Und du musst sagen, wen du meinst.
Er muss sagen, wen er meint. Weil ich das Gefühl habe, dass Marco Rose, ich möchte nicht sagen, dass er resigniert, aber der hat in den letzten Wochen einen Eindruck gemacht, wo ich dieses Kämpferherz irgendwo vermisst habe. Und da war das Interview, das man als Kritik aufnehmen konnte, ja, weil er nicht gesagt hat, wen er meint. Und dann wurde Klopp, wurde es publik gemacht, dass er zu RB kommt. Und ich habe das gehört eine Woche vor dem Champions-League-Finale im Mai. Und das wurde dann publik gemacht im September, Oktober.
Was hast du im Mai gehört?
Ich habe eine Woche vor Champions-League-Finale gehört, dass Jürgen Klopp zur Red Bull geht. In welcher Position auch immer.
Ja. Das war aber zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht bekannt. Das ist jetzt schon sehr spannend.
Ich konnte es erst auch nicht glauben, aber ich dachte mir, okay. Und das war jemand, der bei RB war, der mit den Leuten gesprochen hat. Und da wurde mitgeteilt, dass Klopp zur Red Bull geht.
Aber das hieß ja, dass Klopp, als er eine Auszeit angekündigt hat, eigentlich, wenn das so wäre, was ich jetzt nicht nachprüfen kann, also ich habe jetzt keine Chance, das in irgendeiner Form zu verifizieren.
Das muss ihn fragen und die Leute von RB. Ich kann nur sagen, dass ich eine Woche vor dem Champions-League-Finale gehört habe, dass er dorthin geht. So, und dann wurde es publik im September oder Oktober und dann wurde Marco Rose gefragt, haben Sie davon gewusst? Dann hat er gesagt, nee, ich wusste nichts davon. Was mich sehr überrascht hat. Und wenn er sagt, dass er es nicht gewusst hat, dann gehe ich davon aus, dass er es nicht gewusst hat. Und wenn ich einen Trainer beobachte oder was auch immer seine Position oder Funktion ist, hole, dann hätte es sich doch gehört, dass man den Leuten, den Verantwortlichen Bescheid sagt, sagt, du pass auf, der Klopp kommt zu uns und der wird über die Trainer in Leipzig, New York, Brasilien, wo auch immer, wird da mal etwas drüber schauen. Ja, das haben wir anscheinend nicht gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass er sich gedacht hat, ähnlich wie bei Tuchel mit Christoph Freund, als der kam und man ihm das nicht gesagt hat, dass er sich gedacht hat, ja, was wollt ihr denn überhaupt? Könnt ihr mir nicht einmal das sagen? Bin ich überhaupt wichtig hier oder diese Wertschätzung, von der wir immer sprechen, ist die überhaupt noch da? Und ich glaube, dass da etwas verloren gegangen ist, was sich jetzt in Leistungen umlegt oder ummünzt.
Also die nicht falsch verstehen, nur ich sage jetzt einmal noch, wir können das jetzt nicht nachprüfen, weil das ist natürlich schon eine sehr, sehr interessante Aussage. Wie glaubwürdig war deine Quelle zu diesem Zeitpunkt?
Der Mann hat mit Verantwortlichen von Red Bull in Salzburg gesprochen.
Gut, also ich lasse das jetzt einfach so stehen. Ist erstmal sehr, sehr interessant. Die Leipziger oder Klopp werden das im Zweifel anders sehen. Uns läuft die Zeit weg, aber einmal ganz kurz.
Ja, ich wollte einmal nur ganz kurz anreißen, weil wir hier diese Grafik haben. Da fehlt mir ein Kopf und eine Person, Mario Gomez, als technischer Direktor, der ein ganz hohes Gewicht hat, die Meinung dessen und auf den Oliver Minzlaff hört. Der wird da sicherlich auch nochmal ein Wörtchen mitreden, was die Personalie Rose angeht.
Gut, also es ist definitiv ein sehr, sehr spannendes Spiel. Alle Pokalspiele bei Sky und die Premier League haben wir auch im Programm. Und deswegen schauen wir jetzt nochmal auf das, was sich heute in Liverpool getan hat. Liverpool, Ex-Club von Didi Hamann, Manchester City, Ex-Club Didi Hamann, City in der Krise, Liverpool, Toni Tomic marschiert. War das heute auch so?
Red hot and winning. Anders ist dieser Liverpool Football Club zurzeit nicht zu beschreiben. Und Manchester City sollte die komplette Überlegenheit der Reds heute zu spüren bekommen. Von Beginn an Dauerdruck von Tabellenführer Van Dijk in der 11. Minute. Keine 60 Sekunden später brach dann der Sturm über Manchester City und Pep Guardiola hinein. Salah, Gakpo. Es sah einfach aus, aber es war schwer für Ortega, der für Ederson im Tor war, verdient die Führung des Liverpool Football Club zu diesem Zeitpunkt und Manchester City machte weiter Fehler. Es war eine Machtdemonstration in Rot, allerdings auch ein Panoptikum der Chancenvernichtung. Mo Salah schon in der 56. Minute mit der Möglichkeit auf das 2:0. Aber es war irgendwie in der Luft. Der nächste Fehler, Walker, Diaz, Ortega kommt rausgestürmt, rasiert Diaz. Das war klar, das konnte nur eine Entscheidung geben, nämlich Elfmeter für Liverpool. Ein Ding für Mo Salah, unter der Woche gegen Real verschossen, hier sicher vom Punkt aus. Und damit 2:0 der Endstand. Im Moment der größten Demütigung in Anfield ließ sich Pep zu einer Gestik hinreißen. Sechsmal habe er den Titel gewonnen. Das ist Geschichte. Die Realität heißt 11 Punkte Rückstand auf Liverpool.
Ja, das kennt er natürlich, Freddy Bobic, überhaupt nicht. Wie kann er damit umgehen, Pep Guardiola, mit so einer Serie an Niederlagen?
Ich muss sagen, ich finde es aber schon irgendwie faszinierend sogar. Ne? Also, wie geht er jetzt damit um?
Ja.
Hat Pep Guardiola schon mal in sechs Spielen 5-mal verloren mit seiner Mannschaft?
Soweit ich weiß nicht, nee.
Wir können uns nicht daran erinnern. Also, es ist, glaube ich, echt eine spannende Situation. Aber irgendwie auch faszinierend.
Nicht für ihn.
Hä?
Nicht für ihn.
Nein, für ihn ja nicht. Deswegen sieht man, er reißt sich ja sogar die Nase auf und wie auch immer. Ja. Mit seinen Fingern. Also, das können wir ja spaßig jetzt nehmen. Aber trotzdem, trotzdem wird es echt spannend zu sehen sein, wie geht er mit der Situation jetzt um. Weil es ganz was anderes ist, hat er noch nie gehabt.
Was bedeutet diese Niederlage für Guardiola?
Also ich glaube nicht, das sind ja Leute auch, die in Barcelona schon waren. Begehre sein ist der starke Mann. Die kennen sich seit Jahrzehnten. Ich glaube nicht, dass eine Situation entsteht, wo er unter Druck kommt. Also er ist natürlich unter Druck, weil er selber sich den Druck auferlegt, dass er immer gewinnen will. Ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwann eine Situation gibt, wo die verantwortlichen Leute darüber nachdenken, ihn zu entlassen.
Nur ich glaube, er hat verlängert jetzt.
Ja, er hat verlängert, was natürlich gut war, weil es etwas Druck vom Kessel genommen hat. Nur die Leistungen, gut, in Liverpool kann man verlieren, aber es hätte auch höher sein können wieder. Ich könnte mir vorstellen, wenn es bis Weihnachten nicht besser wird und sie haben eine alte Mannschaft, also viele Schlüsselspieler sind jetzt über 30, da geht's dann, das ist einfach schwer, da geht's dann irgendwann zu Ende, das ist im Herbst oder Spätherbst ihre Karriere. Wenn es bis Weihnachten so weitergeht, könnte ich mir vorstellen, dass es eine Situation gibt, wo er sagt, ich glaube, die Mannschaft braucht einen neuen Mann. Die braucht einen neuen Impuls. Ich bin nicht der Mann, der die Mannschaft wieder da ins Titelrennen zurückführt oder dahin führt, wo wir sein wollen. Das kann ich mir vorstellen, dass er von selber geht. Aber dass sie ihn rausschmeißen, das wird nicht passieren.
Oder er geht zum Investor und sagt, ich bin der Richtige, ich brauche eine neue Mannschaft.
Ja, wobei die müssen...
Unmöglich.
Mit dem Financial Fairplay, die haben ja diese 115 Fälle da. Die müssen auch vorsichtig sein. Letztes Jahr wurde Nottingham Forest und Everton wurden Punkte abgezogen. Leicester kommt vielleicht im Frühjahr dazu. Das heißt, auch City kann nicht machen, was sie wollen. Und dass die jetzt nochmal 300, 400, 500 Millionen ausgeben, das Geld hätten sie wahrscheinlich. Ich glaube, das wird nicht passieren.
Oder entdeckt er den Kämpfer in sich?
Ich weiß es nicht. Ich frage mich, wie passt diese Vertragsverlängerung zustande? Man hat ja lange überlegt, Chiki Begiristan, den du erwähnt hast, wird gehen. Da war ja dann die Zukunft offen. Haut Pep auch in den Sack. Jetzt sagt er zu. Und dann frage ich mich, jetzt deine These, was ist in den 3, 4 Wochen dann danach vielleicht passiert? Ist da was zwischen ihm und der Mannschaft passiert? Gab es da einen Bruch?
Man hat vermutlich gehofft, dass diese Verlängerung ein Signal aussendet, das sozusagen dann eben als Push in irgendeiner Form fungiert. Das ist nicht passiert. Liverpool marschiert unter dem neuen Trainer, dem Nachfolger von Jürgen Klopp. Und viele sagen, das war heute möglicherweise sogar schon ein entscheidender Schritt, auch in Sachen Meisterschaft. Ganz kurz, Ziel in 15 Sekunden, siehst du das auch so? Also wird Liverpool gleichziehen, glaube ich, mit Man U und dann wieder Rekordmeister mit 20 Titeln
also
sein.
Also Arsenal und Chelsea, ich glaube nicht, dass Manchester City in der jetzigen Verfassung ein Gegner sein wird. Arsenal oder Chelsea könnten es noch werden, aber sie sind natürlich in einer fantastischen Position.
Jetzt sprechen wir über den Verein, bei dem Freddy Bobic früher gearbeitet hat und der ein echtes Paradies für Stürmer ist. Eintracht Frankfurt liegen aktuell mit 3:0 vorne. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Eintracht Frankfurt führt zur Stunde in Heidenheim mit 3:0. Also die Angreifer haben mal wieder zugeschlagen. Das fällt generell auf. Bei Eintracht Frankfurt seit den 70er Jahren bis in die Neuzeit gibt es immer wieder fantastische Stürmer. Mara, wen hast du dir da rausgesucht?
Absolut. Diese Stürmer, die sind bei der Eintracht definitiv durchgestartet. Ja, ob Freddy Bobic oder Markus Krösche, sie hatten ein Händchen bei der Eintracht dafür. Wir können mal durchschauen. Ne? Sebastian Aller, Lukas Luka Jovic, Ante Rebic, die Büffelherde oder aber auch André Silva oder Randall Kolomoinani. Sie haben alle bei der Eintracht performt, sind dann für viel Geld gegangen, aber dann gab es eben diese Delle in der Karriere. Egal jetzt, ob Jovic bei Real, Alert bei West Ham oder Kolomoinani bei PSG. Die Frage ist, warum diese Unterschiede? Bei der Eintracht funktioniert es, bei den neuen Vereinen dann eben nicht so. Aktuell Omar Mamouche, wir haben es eben schon gesagt, 2 Tore jetzt schon geschossen gegen Heidenheim. Also er startet richtig durch. Vielleicht der ratsam, dann doch noch länger bei der Eintracht zu bleiben.
Ja, das ist ein spannender Punkt, Freddy. Zunächst mal, warum gefällt es den Stürmern in Frankfurt so gut? Hat es damit zu tun, dass der Club an sich, auch die Stadt, sehr dynamisch ist und auch mutig?
Ja, und sehr divers auch. Und ja. Das auch annimmt. Und Jungs natürlich aller, die aus welcher Ecke der Welt auch,
Richtung.
Genau, wo sie herkommen, im Endeffekt auch einfach auch mit offenen Armen empfangen.
Ja.
Ja, muss man ganz klar sagen. Und ich habe immer gesagt, irgendwie ist es ein heiliger Boden, ja, für Stürmer. Vor allem für Stürmer, die vielleicht auch einen Karriereknick haben.
Ja.
Oder Stürmer, die sich weiterentwickeln wollen. Ja, das sind ja auch viele Stürmer jetzt dabei gewesen, die wir jetzt da gesehen haben, die hatten wirklich einen Knick, ja, einen Karriereknick. Also die waren da, Rebic, Jovic, der hat nur in der zweiten Mannschaft in Lissabon gespielt bei Benfica. Das Talent kannte jeder eigentlich normalerweise. Ja. Sebastian Haller kannte eigentlich jeder in Deutschland. Keiner hat sich angetraut. Ja. Ja. Deswegen ist es auch so bei Spielern wie jetzt Kolomoani, da wusste man schon, dass man einen richtig guten Spieler bekommt. Ja, ja. André Silva war auch so im Knick eher nach unten, ging dann nochmal richtig nach oben.
Danach wieder
es
runter.
Es ist nicht einfach zu erklären, aber sie sind ja ins System auch immer reingekommen, wo die Struktur in der Mannschaft gestimmt hat, ja, wo die Trainer gepasst haben, die sie auch gefördert haben, die sie auch zum richtigen Zeitpunkt gebracht haben. Ja. Man darf nicht vergessen, auch gerade diese Büffelherde hat er dann erst nach einem Jahr so richtig gezündet. Man hat ihnen Zeit gegeben vorher, dass sie sich auch entwickeln. Man hat immer zu jedem Stürmer, so habe ich es auf jeden Fall gemacht, habe gesagt, du hast ein Jahr Zeit, dich hier das mal einzugewöhnen, auch mal ein paar Spiele zu machen, ja, und ein paar Tore vor allem auch zu machen. Aber erst ab dem zweiten Jahr nämlich nicht richtig war.
Okay.
Ja, und so ist es auch bei jedem dieser Stürmer auch so gekommen.
Aha.
Weil ich habe immer das im Hinterkopf gehabt, Robert Lewandowski, Edin Dzeko, erstes Jahr, mehr auf der Bank, immer mal gekommen. Ein Tor gemacht, hin und her, sehr talentiert.
Kevin Keegan in den 70ern.
Ja, aber man muss ihnen auch Zeit geben, wenn sie von außen kommen. Und ich glaube, das müssen wir uns viel mehr geben, diese Zeit auch. Ja.
Und wie ist das jetzt dann bezogen auf jemanden wie Mamouche? Ekitike ist auch, finde ich, ein super Stürmer, ein Schlawiner, ein Schleicher, ne, der dann alles auspackt, wenn es drauf ankommt, in einer einzigen Szene. Aber bleiben wir jetzt vielleicht mal bei Mamouche. Liverpool soll Interesse haben. Würdest du ihm raten, das zu machen oder eher in Frankfurt zu bleiben, so nach dem Motto, du hast doch gesehen, was bei anderen passiert.
Wir haben die Diskussion vorhin mit Dortmund gehabt, ne? Aber bei der Eintracht ist es eben so, sie sind darauf angewiesen auch, dass sie große Transfers machen. Ja? Dieses System wurde so entwickelt, am besten preiswert einkaufen, sehr hoch verkaufen, ja? Also weiterzuentwickeln und dann hoch zu verkaufen. Und das müssen sie eigentlich fast jedes Jahr machen. Ja? Es ist schwer, dann Nein zu sagen als Eintracht Frankfurt, wenn wirklich Summen 40, 50, 60 Millionen im Raum stehen, dann müssen sie eigentlich eher verkaufen. Obwohl sie, und es hat mir auch immer wehgetan, die Jungs wegzugeben, du willst ja eigentlich auch vielleicht nicht nur in der Europa League spielen oder den DFB-Pokal gewinnen, du willst ja auch um die Meisterschaft oder in der Champions League spielen. Ja? Also das
Was
ist
würdest
immer,
du ihm denn raten, also Mamouche?
Ja, er könnte natürlich jetzt noch ein paar Jahre da genauso auf dem Level performen. Das wäre natürlich toll, ne? für die Eintracht, für die Bundesliga insgesamt. Aber ich bin mir sicher, dass er wechseln wird. Er wird in die Premier League wechseln, da passt er perfekt hin, von seiner ganzen Art her. Und die Eintracht wird sich über eine große Einnahme freuen, wenn Etikette weiterentwickeln. Mit Matanovic haben sie noch einen sehr interessanten jungen Spieler hinten, darf man nicht vergessen. Ja. Dann kommen halt die Nächsten, weil das ist ein heiliger Boden. Also es geht weiter, die nächsten Namen kommen.
Ja. Den heiligen Boden,
Und das ist halt der Unterschied zu Borussia Dortmund. Frankfurt ist noch nicht auf dem wirtschaftlichen Niveau, auf dem Borussia Dortmund sich jetzt bewegt. Und man hat ja auch gesehen, und Mamouche hat ja auch schon mal schlechtere Zeiten in Deutschland erlebt, muss man ja auch klar sagen, in Wolfsburg,
Stuttgart,
das hat ja nicht so funktioniert. Und deswegen glaube ich, ist es auch richtig, dann eben die Gunst der Stunde zu nutzen, den richtigen Verein zu finden. Und er ist Gott sei Dank jetzt aufgrund seiner Tore, die er geschossen hat und auch heute wieder geschossen hat, ist er ja auch in der Lage, zwischen den Vereinen zu wechseln. Und wir haben ja darüber, ich habe ja vorhin gesagt, Bayern München sehe ich eher nicht, dass das passt, weil er ist jemand, der auch Raum braucht, der flexibel ist, über verschiedene Positionen kommen kann. Deswegen sehe ich ihn nicht als Stürmer Harry Kane-Ersatz oder sonstiges. Aber er ist auch kein klassischer Außenspieler. Aber in Frankfurt mit Etikette, mit den anderen.
Zwei Stürmersystem.
Genau, 4-4-2. Genau, die spielen das Zwei-Stürmersystem, wo jeder sich vorne frei bewegen kann. Und das braucht er, diese Freiheit, sich eben auch in die Räume zu begeben, wo er eben auch am besten performen kann.
Ja. Das widerspricht ja ein bisschen aber deiner These.
Wird eigentlich in England auch Halloween gefeiert? Wer hat eine schöne Maske? Die hat
Stimmt, da war was. Auch ein gutes Interview mit dir auf jeden Fall. Aber widerspricht ja deiner These zu sagen, zweite, dritte Saison da nochmal. Also ich finde jetzt schon, also an Eintrachtstelle, klar, wenn jetzt einer 60, 70 bietet, musst du es machen.
Hab ich gesagt,
aber an Mamouche-Stelle, weiß ich nicht, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, nochmal ein Jahr bestätigen.
Ja, es ist richtig. Am besten, du bestätigst nochmal ein Jahr. Vielleicht haben sie, ich glaube, die kleine Restchance ist vielleicht, du kommst in die Champions League. Mit der Eintracht.
Aber ich glaub,
dann nochmal dieses Jahr nochmal mitzunehmen. Das wäre eine Restchance. Ich meine, Markus Krösche versucht ja auch, den Vertrag vielleicht nochmal zu verlängern. Natürlich, um die Summe natürlich nach oben zu treiben, das ist ganz klar. Ist auch der richtige Schritt, das zu versuchen und vielleicht mit der Champions League in Kombination.
In dem Umfeld, mit den Fans, in der
Stadt. Auch das Gehalt ein bisschen anzuheben, etc. Obwohl die Eintracht sich schon jetzt in großen Sphären auch bewegt, wenn es ums Personalbudget geht. Also Sie müssen Einnahmen machen, das ist ganz klar. Und ihnen geht es gut, aber trotzdem noch nicht so gut wie ein FC Bayern München oder Borussia Dortmund.
Ist denn die Eintracht auf dem besten Wege in die Champions League?
Ja, absolut. Also die anderen schwächeln alle. Leverkusen steht Punkte technisch, also wenn sie sehr viel weniger haben als letztes Jahr.
11
aber,
Punkte?
Ja, die könnten aber auch 3-4 weniger noch haben.
Und, und Leipzig, um das nochmal zu sagen, nur 2 weniger. Ja.
Ich bin wirklich beeindruckt. Du hast alle Zahlen, du hast doch keinen Zettel irgendwie, alle Zahlen dazu im Kopf.
Statistik.
Grüß nachher nochmal nach.
Ja, kannst du gucken.
Ja, die Dortmunder mit der Auswärtsschwäche, die Leipziger haben ein Problem.
Frankfurt jetzt 4-0, Ekiteke.
Wir haben zugehört bei uns, ne?
Heiliger Boden. Wenn die beiden fit bleiben, dann kommen die in die Champions League. Weil einfach zu viele Fragezeichen bei den anderen dreien sind. Stuttgarter werden schwer, die haben schon einige Punkte Rückstand. Muss man mal schauen, wenn Wolfsburg mal ins Laufen kommt, vielleicht können die da hinschnuppern. Aber wenn die beiden fit bleiben, dann kommen die unter die ersten vier. Und der Mamouche, der kann überall spielen.
Also würdest du ihn auch bei Liverpool sehen?
Muss man schauen, was mit Salah passiert. Der spielt ja vorne jede Position. Also die spielen natürlich etwas anders Fußball. Aber der kann als Stürmer auch spielen. Also, und der kann sich seinen Verein aussuchen. Und da musst du natürlich schauen, ist auch immer wieder das Timing. Also ich glaube, dass bei Manchester United, auch wenn sie im Moment keine gute Mannschaft haben, ich glaube, dass sich da was entwickeln wird, weil ich glaube, dass der Trainer einfach so gut ist, dass der jetzt die Post abgeht. Und wenn du dort natürlich mal zum richtigen Zeitpunkt hingehst, da kannst du natürlich richtig gewinnen, wenn du nach Liverpool gehst und du wirst Meister des Jahres, vielleicht sogar Champions League-Sieger. Ja, was soll da noch kommen? Das zu bestätigen ist immer schwer. Und wenn du dann hinkommst, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, dann kann es fast nur bergab gehen. Deswegen glaube ich, United wäre vielleicht eine Adresse, wo ihr mir vorstellen könnt, da könnte er einen Riesenunterschied machen.
Aber im Moment scheint Liverpool der heißeste Anwärter zu sein.
Ja, also definitiv, da gibt es Kontakt. Sie haben sich da schon längst erkundigt. Nur eben steht und fällt das mit der Frage, was mit Salah passiert. Und da würde ich niemals dafür sorgen, also ich würde dafür sorgen, dass das mit Salah weitergeht, weil Liverpool steht nur da oben, auch wegen ihm. Deswegen steht das mal auf dem anderen Blatt Papier.
Liverpool gibt aber ungern Geld aus. Also das geben die anderen lieber aus als die Liverpooler. Deswegen muss man mal schauen.
Gut, also ich höre gerade, Eintracht Frankfurt ist zu Ende. 4-0 gewonnen, Tabellenplatz 2. Und Britta Hofmann, die dieses Spiel intensiv verfolgt hat, betritt das Set. Britta, wir haben das Ergebnis jetzt durchgehend sozusagen transportiert.
Ich habe gedacht, wir können noch ein bisschen auf Spannung machen, aber gehört, Ekitike, du hast es schon als Live-Ticker.
Heiliger Boden für Angreifer, haben wir gesagt, oder Freddy Bobic hat das gesagt. Also diese Offensivpower von Eintracht mit Mamouche, mit Ekitike, die fällt natürlich auf. Und die werden wir vermutlich auch gleich bei den XXL-Highlights sehen, oder?
Wer kann das besser analysieren als Pat Helmes, ja, als Ex-Stürmer? Da geht dir das Herz auf.
Wäre ich auch besser mal zur Eintracht gewechselt.
Gab es kein Angebot, ja? Keine Anfrage für den
Doch, gab es tatsächlich. Wäre auch fast mal da gelandet, aber sollte nicht sein dann. Warum? Felix hatte was dagegen.
Der Felix, der Magath, wollte nicht.
Ja.
Sag was zum Spiel schon mal, teaser schon mal mit ein bisschen an. Also wir haben auf jeden Fall tolle Tore. Mamouche, die Maschine, hört nicht auf, wird nicht müde.
Und er hätte noch mehr Tore schießen können. Das ist
hatte
das
noch eine große Chance
eben. Macht Spaß, die Offensive. Hein haben wir echt versucht gegenzuhalten, hatten noch echt zwei Chancen beim 0-0 noch. Und dann war die einfach halt so, wie sie ist momentan, sehr effektiv. Und dann spielen sie es gut zu Ende.
Machen Druck auf die Bayern.
Absolut, Tabellenzweiter. Ne? Und wenn man Patrick mit Vornamen heißt, dann ist man torgefährlich. Da läuft alles. So, in diesem Sinne verweise ich auf die XXL-Highlights mit Britta, mit Patrick. Viel Spaß dabei, schönen Sonntagabend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.